Ein herzliches Kuckuck in die Runde, da sind wir wieder.
Kuckuck.
Na, wie geht's euch? Baywatch Berlin geht jetzt in dieser Sekunde wieder los und ihr seid rechtzeitig mit dabei. Darüber freue ich mich. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir uns heute persönlich sehen. Es ist dieses bestimmte Knistern ist in der Luft, was man wirklich nur hat, wenn man sich persönlich sieht. Wir haben ja erst eine Folge gemacht in diesem Jahr, in der aktuellen Staffel. Und da haben wir uns nicht gesehen. Da habe ich wirklich gegen so eine weiße Wand geschaut und probiert, mir euch vorzustellen. Und das hat, muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht geklappt, weil ich, sobald ich den Raum verlasse, in dem wir gemeinsam sitzen, vergesse ich eure Gesichter.
Och.
Es gibt so bestimmte Leute, da kann man sich nicht die Gesichter merken und ihr gehört dazu. Ihr seid für mich nur so wirklich so eine Anordnung von so übertriebenen kleinen Elementen. Also ich weiß, du hast irgendwie immer eine Brille auf.
Ja. Name kennst du noch?
Ja, yeah, das weiß ich. Also alles
aufgeschrieben. Aber ich habe auch immer eine Brille auf.
Genau, und das ist der erste Punkt, verändert sich. Deswegen finde ich es schön, wenn ich euch sehe, da weiß ich immer genau, aha, hier bin ich. Und ja, ihr findet uns hier orientiert und gut drauf in einer aktuellen Folge.
Er hat nämlich nicht nur eine Brille auf, sondern mir düngt, er hat auch eine Hasskappe auf, der Jakob. Der kam hier reingestopft wie eine... Also, Berserker,
Es ist erstmal so, also diese Folge nehme ich im Grunde unter besonderen Bedingungen auf. Ich möchte eigentlich nicht dazu sehr in die Tiefe gehen, weil immer Leute, die sowas an ihrem Lebensstil so ändern, die wollen immer so drüber reden, aber ich möchte einfach heute diesen Podcast nutzen und einfach mal nichts sagen. Also ich möchte an eurer Veranstaltung nicht teilnehmen.
Ist das so eine Art Kunstinstallation des Schweigens?
Nee, oder? Es ist einfach so, also ja, ist es so. Seit 3 Tagen habe ich nichts mehr gegessen und trinke nur alle 2 Stunden so einen Saft hier. Guck mal, es nennt sich Saftfasten. Und heute ist im Grunde der Endspurt und ich bin so ultra aggressiv, dass ich im Grunde bin ich wie so ein Castor-Transport, der schlecht gesichert ist. Wie so ein Schwerlaster auf der Autobahn, wo man nie weiß, in der nächsten Kurve rumpelt
und
das
wir
Ding.
Wir sind die armen Leute im Wendland, die nie wissen, was das in 20 Jahren noch gibt.
Exakt.
Seit wann trinkst du den Saft jetzt?
Seit 3 Tagen.
Oh Gott.
Habe ich nicht, also ich habe zuletzt was, wir haben heute Mittwochmorgen und ich habe zuletzt was gegessen Sonntag, glaube ich, 17 Uhr.
Aber ist das nicht ein bisschen wie harter Lockdown und dann alles wieder aufmachen und zack, gehen die Zahlen wieder hoch?
Wahrscheinlich schon. Aber jetzt ist erstmal so, dass ich einfach ein Aggressionslevel in mir habe, einen Menschenhass, wo ich wirklich um meine, in Anführungsstrichen, Karriere fürchten muss, weil es kann sein, wenn ich ungefiltert jetzt hier einfach sag, so was mir auf dem Herzen liegt, dann bin ich im Grunde morgen...
Gib mal eine Kostprobe.
Nee, das ist, glaube ich, themenabhängig. Ich muss mich dann zurückhalten.
Es ist ein bisschen so wie Willi Herren, wenn du ihm die Zigaretten wegnimmst.
Ja.
So ungefähr ist das. Aber jetzt nochmal, damit ich das verstehe, ist deine Diätmethode, die du da jetzt ausprobierst...
Nein, stopp! Oh, jetzt geht's schon los. Hui. Also es ist keine Diät... Ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist keine Diät.
Ja, ja, okay, komm.
Es geht darum, dass sich einfach mal die Arterien so richtig freigespielt, dass der Darm mal so richtig schön durchsaniert wird, dass mal so alles auf links gedreht wird, was so ein Körper hat.
Genau, das
Jakob, Studio Bums stellt uns ja immer hier so kleine Köstlichkeiten hin, so Schokocroissants und so.
Halt die raus! Holt die jetzt raus sofort. Und das Freche ist, hier sind Schokocroissants und hier sind neue Teilchen und ich liebe neue Teilchen, die ich noch nie gegessen habe. Und es ist gerade...
Oder auch nie essen wirst.
Es ist gerade der absolute Nullpunkt, weil es war schon heute Morgen so, ich war auf so einer Designseite, hab da so nach Klimbim geguckt, weil den man sich so für
ganz
zu Hause
normal,
kaufen kann.
Ganz normal, was man morgens um 7
so, ne? Kurz nochmal auf dem Klo. Und dann war ich kurz davor, obwohl ich einen fantastischen Toaster besitze, einen neuen Toaster zu kaufen.
Von der Firma?
Finde, ist erstmal egal, für 200 Euro, weil da so ein ganz leckeres Toast auf dem Werbebild rausgekommen hat. Und ich habe mich kurz verloren und dachte, wenn der geschickt wird, vielleicht ist da dieses köstliche Toast drin und dann könnte ich das essen. Dann ist mir aufgefallen, fuck, ich muss, diese Seite muss weg, ich bin eine Gefahr für mich und meinen Kontostand. Dann bin ich zu Instagram. Und natürlich ist so ein Instagram-Feed personalisiert auf das, was einen Menschen eben so interessiert. Und mich interessiert Essen. Und dann gucke ich da so durch und dann sind da so leckere Rinderfilets werden da gebraten und dann werden so Donuts so aufgemacht mit der Faust und dann platzt so die Schokosoße raus.
Also
ich weiß nicht mehr, wohin mit mir.
Nachdem du nun keine Diät machst, was man ja auch...
Jetzt isst Schmetti das! Das gibt's doch nicht, das neue Teilchen ist da! Er ist gar kein Süßer! Er würde das nie essen!
Jakob Lund fastet seit 3 Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern.
Was war das denn?
Ja, ich muss mich beruhigen.
Hast du so einen Warnhinweis? Also wenn
Warum isst du das? Ich kann es nicht sehen!
Jakob Lund fastet seit 3 Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern.
Ich habe das einfach.
Es ist ein Wahnsinn, was hier los ist.
Mein Management hat diese Dinger zu meinem Selbstschutz anfertigen lassen, weil wenn ich das drücke, im Notfall soll ich das drücken, haben die gesagt, und dann geht auch mein Mikro aus. Das ist einfach ein Selbstschutz.
Ganz ehrlich, es ist das, ja. Also das könnte revolutionär sein fürs Fernsehen, dass man das nochmal woanders anbietet. Aber jetzt darf ich einmal bitte noch was fragen, ja, ohne dass man mit der Faust ins Gesicht geschlagen bekommt.
Aber es soll nicht provokant sein.
Es soll ja nicht.
Einfach eine normale Frage, die nicht provoziert.
Ja, gerne.
Die nicht provoziert.
Hatte ich vor.
Okay.
Und ich möchte nicht, dass du mir praktisch auf dem Weg zum Fragezeichen schon einen Zahn ausschlägst, weil du vermutest, es könnte in die falsche Richtung gehen.
Ja, ist okay.
Also, du hast gesagt, es ist keine Diät, ist klar. Ne?
Ja,
so,
keine
jetzt
Diät.
Haben wir relativ viel darüber über Essen geredet, weil die Arterien, die sauber gemacht werden sollen, die verlangen einfach nach leckeren Puddingteilchen. Das ist natürlich keine Diät in dem Sinne jetzt. Aber soll jetzt praktisch durch den Verzicht auf Kalorien und auf süße Sachen, sollen da deine Arterien gesäubert werden? Oder ist es die Aggressivität an sich, die dich praktisch... ja, die dich verschmälert. Oder nee, was, wenn dann, Moment, oh, jetzt bin ich schon wieder falsch abgebogen.
Weißt du, ob ich durch Wut abnehme?
Ne, willst du abnehmen überhaupt? Geht's darum, oder möchtest du das, was Keith Richards einmal im Jahr macht, nach Goa fahren und sein Blut austauschen? Willst du sowas machen?
Nein.
Weil dann musst du nach Goa fahren und dein Blut austauschen und es hier nicht mit deinem Saft auf die Eier gehen.
Erstens ist Corona, Klaas, it's a pandemic. Ich kann nicht nach Goa mein Blut austauschen, auch wenn das sicher einfacher wäre.
Wir können auch hier in Friedrichshain dein Blut austauschen. Irgendwo in der Liebigstraße werden wir wohl dein Blut austauschen können.
Frag mal beim Duellm die Weltteam, die finden da eine Lösung.
Das befürchte ich fast. Also, es ist so, Pudding ist für Arterien nicht so gut. So, und was ich gemacht habe, weil ein weiser Mann, der hier auch an diesem Tisch sitzt, uns seit Monaten malträtiert mit Gesundheitscheck. Ich habe mich angemeldet, ich habe meinen Termin.
Was?
Ich habe meinen Termin. Mitte Februar ist es soweit.
Hast du bei Frau Rudolph angerufen?
Nee, ich habe woanders angerufen. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich mache diesen Check. Und es ist ja so, du fährst ja auch nicht mit einem verrosteten Trabi zum TÜV.
Ja.
Du, dann kommt der wenigstens mal in die Waschanlage, da werden die Polster nochmal frisch durchgesaugt und ein bisschen Bratenfett kommt frisch in den Tanker, damit der fährt. Und das ist im Grunde, was ich gerade mache. Also ich entschlacke, ich reinige den Körper. Und was ich sagen muss, für alle Fans des Fastens, ich bin unglaublich fit. Was wiederum auch scheiße ist im Lockdown, weil ich wache um 5 Uhr auf und sage, so, los geht's.
Ja, und wohin damit?
Und dann
damit, ne?
Passiert ja nichts.
Ja, genau.
Passiert original gar nichts.
Ja, das ist blöd, ne, wenn man sich selber...
Schmeckt wieder weg!
Jakob Lund fastet seit 3 Tagen und möchte sich deshalb zu diesem Thema nicht äußern.
Gut, also was wir jetzt hier festhalten können, ist, statt Blut laufen mittlerweile Pudding durch die Arterien von Jakob Lund und das
nicht
will er
mehr.
Ändern. Das
nicht
will er
mehr.
Nicht mehr.
Mehr.
Das
jetzt
will er
mehr.
Ändern
ja.
Und jetzt spült er das alles mal durch
ja.
mit Saft und wenn praktisch einmal alle Rohre freigepustet sind, dann weiß nicht, fängt er wieder mit Pudding an, reden wir dann drüber.
Wir müssen aber nie wieder Jakob sagen, dass er sein Maul halten soll. Das macht er jetzt von selbst.
Oh ja,
du machst da deinen Bumper und immer wenn man
stimmt.
Denkt so, oh, jetzt halt doch einfach mal deinen Maul, Jakob,
dann kriegst
du da drauf.
Ich werde heute einfach auch nichts Kritisches ansprechen, weil das kann einfach sein, dass ich mich da vergaloppiere heute.
Mhm. Was befürchtet, also dann denkst man muss dich entlassen, weil du dich hier komplett vergaloppierst.
Schmitty, ich weiß nicht, also ich muss mich erstmal beruhigen. Heutzutage ist es ja so, wenn man auch so einen Vertrag für so einen Podcast unterschreibt, dann steht da drin, dass wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit in Ungnade fällt, dann wäre das ein Grund, einen da rauszuschmeißen, Schmitty.
Mhm.
Und ich hänge nicht an vielem im Leben. Ich hänge an Pudding, ich hänge an Kaffee, ich hänge an Pralinen, ich hänge an Macarons, ich hänge an Nudeln mit Trüffel. Also ich hänge doch auch an vielen Dingen, aber ich hänge auch an diesem Podcast. Und ich will hier nicht rausgeschmissen werden heute.
Nee, das wird auch nicht passieren, das sage ich dir.
Ich will
dir
mir
schon.
Heute gut tun. Ich möchte mal alle Chakren aufmachen, mir einfach mal gut tun.
Apropos gut tun. Klar.
Ich habe übrigens ganz noch einen Satz, ich will so anteasen für später. Ich habe auch noch eine kleine Meditation vorbereitet. Weil ich immer um 5 Uhr wach bin, habe ich ganz viele Yoga Videos geguckt und ich werde den Zuhörern später noch eine kleine Meditation, eine kleine Entspannung mitgeben.
Mhm. Weißt du, bei Full Metal Jacket musst du ja doch dieses Teilchen fressen, während die anderen die Liegestützen machen.
Ja.
So können wir es machen. Du machst deine Meditation und wir fressen die Teilchen.
Jetzt!
An dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich habe eine Neuigkeit, weil wenn wir eine Sache ganz besonders schlecht machen in diesem Podcast, ist es, uns zu erinnern, was wir für einen Scheiß in der letzten Woche besprochen haben.
Stimmt, ja.
Und das wird von Woche zu Woche immer schlimmer. Das, was wir vor 4 oder 5 Wochen besprochen haben, das kann sich nun endgültig niemand mehr dran erinnern hier, nicht mal im Ansatz. Aber manchmal wird man ja von ZuhörerInnen darauf aufmerksam gemacht, was besprochen wurde. Und ich weiß, dass ich damals so in die Zukunft hineinuratet habe, dass da wohl eine Sendung im Fernsehen auf uns zukommen könnte, die vielleicht ein bisschen pikant ist.
Ja.
Ne, wo es darum geht, dass man vielleicht auch ein bisschen Schweinkram machen muss, damit das Privatfernsehen das dann abfilmen kann, um billig Quote zu machen. Anders gesagt, es gab einen Castingaufruf, den ich bei einem uralten Newsletter auch in meinem Postfach hatte. Und da stand drin, weiß ich nicht mehr, so sind sie irgendwie
abenteuerlustig.
Ja, die haben, also haben das dann so eklig umschrieben. Ne? Also eigentlich wollen sie, sind sie ein Sexschwein und machen für 50 Euro alles. aber da stand dann drin, sind sie abenteuerlustig und wollen sie als Paar auch nochmal was Neues erleben, die sinnliche Erfahrung und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt geguckt, was könnte daraus werden? Aus diesem Castingaufruf, weil irgendeine Privatfernsehanstalt und irgendeine schmierige Bums-Produktionsfirma ist natürlich schon dabei, sich da irgendwas Perverses zusammenzulöten. Und so ist es, ja. Denn jetzt ist dieses Format offenbar gut besetzt worden. Sie haben es auch gedreht und jetzt haben viele Zuhörer...
Wurde schon gedreht?
Ja, wir haben jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Sendung jetzt gibt.
Die letzte Instanz.
Nein, genau. Sind Sie abenteuerlustig? Wollen Sie mal ein bisschen Pep in Ihr Leben bringen? Nein, da geht es um Lust oder Frust, die Sexbox.
So heißt die Sendung.
So heißt es, auf Vox. Das heißt, es
da
ist.
Da waren wir aber nah dran damals, oder?
Eben. Deswegen sage ich das jetzt auch nochmal. Wenn ich daneben gelegen hätte, hätte ich das nicht mal ausgegraben jetzt hier. Das heißt, da kriegen die also, wie ich vermutet habe, Corona-konform, kriegen die ein Paket nach Hause mit den neuesten Sexspielzeugen. Irgendein abenteuerlustiges Paar, was gerne knattert.
Aber wie stellt man sich das vor? Also ziehen die sich dann zurück? Oder gucken die ja einfach nur so
Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber
ich will das jetzt sofort gucken.
Ja, wir müssen das jetzt gucken, miteinander alle. Ja. Und dann können wir wirklich einzelne Sachen auch besprechen. Aber es ist so, ich habe so Screenshots gesehen und die gucken dann so ganz neugierig da schon mal rein.
Ah.
Und ich weiß nicht, wie das dann ist, dass man erstmal sagt, guck mal Marion, da ist ein Doppeldildo. Na, dann gucken wir mal, wie das, oder so. So muss es ja sein.
Vor allen Dingen, wenn man das mal so, also wir sind ja vom Fernsehen und wir wissen ja dann, wie sowas gemacht wird, ne? Und zwischen dem Bild, die nehmen dann die Kiste, gehen ins Schlafzimmer, machen die Tür zu, da ist dann wahrscheinlich in der Sendung so ein Schnitt und dann kommen die mit so roten Wängchen und verstrubbelten Haaren wieder raus. Aber in der Zeit sitzt in einer Wohnung dann ein Team in der Küche, wartet.
Oh mein Gott.
Vielleicht wurde denen noch ein Kaffee gemacht, weiß man nicht. Und hinten irgendwie
der Tonmann holt schon mal eine Atmo.
Ja, vielleicht muss auch einer noch mal kurz pinkeln oder so. Ja. Die sitzen dann zu dritt, so ne, gedrängt am Küchentisch und hinten rappelt's im Flur.
Naja, oder die gucken so auf ihr Handy.
Ja, warten.
Ja, weil meistens diese Teams sind ja so unhomogen. Das sind ja nicht so...
Sind ja keine Freunde.
Das sind ja keine Freunde, die gerne Leute, zusammenarbeiten, ja. Sondern das sind halt wahllos zusammengewürfelte Grüppchen. Ja. Das heißt, die untereinander haben sich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Da im Schlafzimmer wird, wie Otto sagte, gebramst, bis der Heiden wackelt.
Dann und holt einer mal einen Akku aus dem Auto, ne?
Genau. Ah ja, ich hole mir eben Akku, ja. Ich muss mir eben noch ein paar Batterien, ich muss einen Anstecker noch holen, ja.
Das sind die SD-Karten, müssen wir nochmal tauschen.
Ja, haben wir noch eine Funkstrecke?
Sind die fertig? Nee, die ist jetzt erst seit 10 Minuten drin.
Ja.
Ne? So.
Günther, geh mal lauschen.
Ja.
Halt mal das Ohr an die Tür.
Und, machen die noch? Ich glaub schon, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, also ich weiß halt nicht, wie so ein Anal-Plug klingt.
Aber ich weiß ja, da war so ein Foto dabei, ne? Und das irgendwie, da denkt man sich eher, das klang so wie, wie dieses Hot oder Schrott. Also die sitzen da am Küchentisch am helligsten Tag.
Also du meinst, die theoretisieren da rum,
ja, vielleicht
oder was?
Da sehen die auch nur dieses Riesending und sagen dann so, ach Mensch, das ist kundenfreundlich oder ich weiß es nicht.
Aber bei welchem Sender läuft das?
Vox.
Ja, da könnte man jetzt, also bei RTL 2 wüsste man, da wird nicht nur theoretisiert, da wird auch getestet, aber also es ist ja im Grunde eine reizende Sendung, wenn die nicht testen. Wie weit, schätzt ihr ein, sind wir in Jahren noch davon entfernt? Weil du hast das eigentlich ganz gut gesagt, Schmitty, sie ziehen sich dann zurück.
Mhm.
Ne? Also wie weit sind wir jetzt noch davon entfernt, dass dann auch im Fernsehen alles gezeigt wird, wie die das ausprobieren? Auf Vox.
Ach, auf Vox.
Ja, auf Vox, ja. Also es ist einfach, ich möchte von euch einen Blick in die Zukunft des TVs.
Also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob wir Vox damit nicht Unrecht tun, weil das sind die einzigen im Privatfernsehbereich, die es manchmal sogar schaffen, einigermaßen würdevoll damit umzugehen, mit all diesen Geschichten. Also ja. Ich glaube, wir bei ProSieben sind da gefährdeter.
Ja.
Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir praktisch, wenn nach unserer Show was kommt.
Die Balls Servicezeit.
Ja, so eine Art Balls das Magazin. Könnte sein, so eine Mischung aus Stern TV und Balls. Ja, ich was ist jetzt nicht vorstellbar? Also ja, 10 Jahre oder so. Das wird halt dann irgendwann, weißt du, ne, wenn das lineare Fernsehen am Boden ist, wenn es wirklich am Ende ist,
ja,
dann wird es wie der Terminator, der im Todeskampf im Feuer nochmal alle Form annimmt und nochmal alles ausprobiert, was es jemals gemacht hat. Ja, und dann wird alles noch einmal probiert, bis es dieses letzte Aufbäumen des Privatfernsehens. Ich glaube, das wird eine heiße Phase. Das wird so ein letztes halbes Jahr, bevor sie den Laden abdrehen.
Weil hättet ihr gedacht vor 10 Jahren, Hand aufs Herz, dass es mal eine Sendung gibt, in der Promis nackt sich zeigen auf einer Insel? Hätte man noch, also als ich mit so 14 Andreas Türk und so geguckt hatte und man hätte mir gesagt, ja komm, in 10 Jahren gibt's Promis, die siehst du nackt. Da wäre ich, also wirklich, ich mein, explodiert vor Glück.
Das ist ja so ein gut ausgelutschtes Beispiel mittlerweile, aber wir sind ja alle noch in der Generation, dass die erste Staffel Big Brother lief.
Ja, stimmt.
Und das war ein gesellschaftliches... Big Brother, gesellschaftliches Ereignis, wo man sagt so, also da wurde diskutiert, da wurden Essays geschrieben, das Feuilleton hat sich überschlagen. Darf man das? Wo wandert das Fernsehen hin? Es wird immer schlimmer. Und also ich sag mal, das holt niemanden mehr hinterm Ofen hervor, ne, dass man so ein paar Leute einsperrt und da mal guckt, was passiert.
Aber es stimmte, das Fernsehen wurde ja im Grunde, war das so der Sündenfall und dann wurde es ja auch immer schlimmer.
Ja, aber guck mal, und jetzt hast du Promis, die dann also nackt sind und so und die dann also da ihre Penis und ihre Scheiden gezeigt haben. Ne? Ja. Das war ja so. Da bei Adam und Eva die Promi-Version.
Ja. Ja.
Was ist also die nächste Eskalationsstufe?
Aber früher
der
war das
buchstäbliche
Kino,
nackte Digga. Mann, dem nackten Mann kann man nicht mehr in die Tasche greifen. Was will man? Man kann ja nicht mehr ausziehen als...
Klaas, Oswald Kolle, 1970 oder so. Also die Aufklärungsfilme. Man ist ins Kino gegangen, hat irgendwie 8 Mark bezahlt. Und hat sich nackte und Penisse und Scheiden angeguckt.
Aber worauf willst du hinaus?
Dass es schon immer scheiße war.
Naja, aber es ist doch was anderes, von feinen Prominenten, Penisse zu sehen.
Nein, vor allen Dingen auch der Grund.
Wen denn?
Na, ich würde
Martin Kesic ist ein feiner Prominenter.
Hat der es schon nackig?
Der hat so Patricia Blanco zum Beispiel.
Ja, die hat Blanco gemacht.
So. Mich interessiert auch Klaas Penis mehr als von jemand draußen, den ich nicht kenne. Aber weil ich dich kenne wahrscheinlich.
Ja, aber du, ja, naja. Das kann man auf kurzen Dienstweg mal erklären. Man muss ja nicht direkt ins Fernsehen. Aber das, was ich dir, ganz unbürokratisch.
Aber ganz unbürokratisch die Korthose runterziehen.
Also was ich nur sagen will, ist, es ist ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Oswald Kolle noch so eine Art Aufklärungsziel hatte. Ja. So, jetzt ist es beim Privatfernsehen natürlich nur, wie kann man irgendwie die Schraube noch weiter drehen, bevor sie bricht. So. Und was ist jetzt also das Nächste? Man hat erstmal, zeigt man Promis, wie sie was können. Dann zeigt man Promis, wie sie nichts mehr können. Dann zeigt man Promis, wie sie weniger als nichts machen. Ja, wie sie also was sehr schlecht machen. Dann macht man Promis nackt. Da macht man Promis nackt auf einer Insel. Und jetzt müsste ja eigentlich kommen, Promis nackt auf der Insel zum Beispiel mit Fäkalien eingerieben. Oder so, weißt du? Also,
oh ja,
um
stimmt,
nur mal
ja
zu sagen, was wäre die nächste Stufe? Gibt es!
Was?
Gibt es! Habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt. Es gibt Promis mit Fäkalien eingerieben im Privatfernsehen. Es gibt es. Mhm. Oliver Bärhenke, Star-Moderator von Ups, die Superpannenshow, war, und das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, aber ist ein bisschen untergegangen, war in der RTL2-Sendung Das Tier in mir auf der Suche nach Anschluss in einer Bärenfamilie. Das war das Ziel. Das, also Prominente sollten mit allerlei Tricks und auch mit Tipps von Zoowärtern und Bärexperten in dem Fall, sollten also in einer Bärenfamilie aufgenommen werden. Das war das Ziel. So, nun hat der neben dem Zaun gesessen, weil Bären sehr gefährlich sind und nicht sofort den Menschen akzeptieren. Aber damit er eine größere Chance hat, hat er einen Anzug angezogen und dieser wurde mit Bärenfäkalien beschmiert, damit er nicht so sehr nach Oliver, sondern nach Bär riecht.
Weniger Davidoff Cool Water, mehr Bärenscheiße.
mehr Bärenscheiße. Insofern muss ich sagen, dass leider mein eigentlich aus der Luft gegriffenes, also eigentlich wollte ich eine Karikatur des Privatfernsehens. Du
wolltest überspitzen.
Ich wollte es überspitzen. Ja. Und schon merkt man, da war die Realität wieder schneller und hat mich dann doch, ohne dass ich es merke, rechts überholt.
Wie würdest du einem kritischen Zeitgeist irgendwie entgegentreten, der vielleicht auch sagt, so, ihr habt Joko den Mund zugenäht, ihr habt Charlotte Roach mit Haken im Rücken das Hochhaus runtergestupst. Man könnte ja auch sagen, dass wir einen gewissen Anteil daran haben, dass die Spirale im Fernsehen so ein bisschen hochgedreht wurde.
Weißt du, was ganz total interessant ist? Weil du hast gerade gesagt, wir.
Ja.
Wie würdest du reagieren, zu sagen, wenn einer zu dir sagt, wir, ne? So, und damit meinst du ja dann Joko und mich und so, ne? Mhm. Aber dann im ersten Beispiel ist Joko schon einer der, praktisch der Zugenähten, ja? Also kann das wir ja nicht heißen Joko und ich, sondern auch so ein kleines bisschen du selber, ne? Thomas Schmidt.
Nee, da weiß ich jetzt, also kannst du dir das erklären, Jakob? Wir da in der Gleichung. Also du gibst Joko die Aufgabe, er näht sich den Mund zu und wir schämen uns am nächsten
Tag. Absolut. Wie treue Soldaten führt ihr einfach nur aus? Wie Putins Schergen, müsst ihr da los, ne?
Nein, jetzt aber mal im Ernst.
Der Klassenhalfer Umlauf ist ein lupenreiner Demokrat.
Ja, also
ich will ja sagen, wir auch immer, sind ja mitschuld daran, dass sich das Fernsehen nennen wir es mal, weiterentwickelt.
Ja, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Also
ja, kann ja sein, aber
jeder hat da sicher dies, das,
es diverse. Hat, nein, Moment, jetzt hör mal auf. Darf man nicht jetzt eigentlich Saftarsch nennen?
Ja, das ist das.
Weißt du, was ich das Ekligste finde? Es gibt doch von Haribo gibt es so normale Gummibärchen oder so, ne? Und was ich so richtig widerlich finde.
Saftbären.
Ja, Saftbären. Ja. Wie kann man das
denn
nennen?
Klingt ungeil.
Ich finde wirklich, wenn man sagt, kann ich Gummibärchen haben? Haben wir nicht. Wir haben nur noch Saftbären.
Das könnte in der Vox-Show stattfinden. Oh, komm mal
her. Ja, du kleiner Saftbär. Komm mal her, du Saftbär, du.
Wir reden erst wieder positiv über die Saftbären, wenn die hier Werbung machen wollen. Das will ich schon mal sagen.
Genau. Also wenn jetzt Haribo, die Firma Hans Riegel Bonn, sich jetzt dazu entscheidet, hier Werbung zu buchen, ja, dann wird natürlich auch der Saftbär in anderem Licht dastehen. Da sind wir nicht so, ne? Wenn die jetzt sagen, hier, bitteschön, Werbung, dann sind wir da ganz unkompliziert.
Aber so privat ist nicht. Kommt uns nicht ins Maul.
Nee, Saftbär, ich finde, das ist ein Schild. Ich bin ja oft dran, bestimmte Wörter, die mir einfach keinen Spaß machen, dass man die nicht immer so sagt. Mir fallen da immer wieder Sachen auf. Da müsste jetzt auch stark sein, wenn ich jetzt eine Formulierung sage, von der ich gerne möchte, dass sie nicht mehr so oft gesagt wird.
Wie wow?
Eine Wow finde ich ja eigentlich schön.
Ja,
eigentlich irgendwie gut auf eine Art. Aber es gibt eine, da weiß ich, dass das wird euch auch so ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen, weil das natürlich schwierig ist. Also wenn jetzt jemand so sehr geschäftig ist und gerade was macht, ne? So, und der arbeitet irgendwas und der ist so in Kommunikation mit anderen, weil man so gemeinsam an etwas arbeitet, zum Beispiel an einer Sache, so mit mehreren. Und dann muss man halt so ein bisschen was klären und der eine sagt, machst du dies, machst du das? Und der sagt dann, ja, mach ich, alles klar. Und es läuft alles so wie so ein Uhrwerk. Mhm. Und dann läuft so einer nur so da durch und will praktisch sagen, ich bin professionell, ich pack hier an, ich halte den Laden hier am Laufen, will aber auch so ein bisschen Spaß noch mit hineintropfen in unsere Unterhaltung und auch so sagen, wir sind ein lockerer Haufen, der aber trotzdem gut zusammenarbeitet. Und dann geht man nur so vorbei und sagt, ein Träumchen. Einmal bitte das und das machen. Jawohl, habe ich gemacht. Ein Träumchen.
Wo begegnen dir solche Leute eigentlich?
In meinem Leben. Überall im Alter. Man muss mit offenen Ohren durch das Leben gehen und dann sagen Leute, einmal ganz kurz hier, einmal kurz zur Seite gehen. Danke, ein Träumchen.
Oh Gott.
Ein Träumchen. Träumchen.
Das ist halt so, das ist halt super lässig, ne?
Mhm. Ein Träumchen.
Sowas würde auch jemand sagen, so ein Tauchlehrer irgendwo, ne? Der so, wo die gerade das
ganze. Oh, du hast schon die Flasche auf dem Rücken.
Genau.
Träumchen.
Ja. Ein Skilehrer würde es nicht sagen, finde ich.
Nein, ein Skilehrer würde sagen, oh, wer fährt, der geht der. Ja, die aber Skilehrer sind natürlich super Träumchen. Gut drauf. Skilehrer sind, die sind wie du mit deiner Saftkur, die sind um 5 Uhr morgens gut drauf, weil er haltet ab in den Berg.
Ja.
Und dann stehen die da und die sind natürlich so. Skilehrer, die sehen alle aus wie Hansi Hinterseer nach 10 Red Bull. Hansi Hinterseer 20 Espresso trinkt. Dann ist so ein Skilehrer, der natürlich ist richtig, der ist so ein kerniger Typ mit so einer Oakley-Brille, mit so einer bunt verspiegelten Brille, immer so ein bisschen so Lippenpflege drauf, ein bisschen rissige Mundwinkel von der ganzen Bergluft, ansonsten braun gebrannt, letztendlich so ein bisschen so ein zu warm angezogener Surfer. Und hat aber noch so eine unbestimmte Kernigkeit oder sieht ein bisschen aus wie nach Brot mit großer Kruste. Ne?
Ich möchte einmal so durchs Leben gehen wie so ein ein Skilehrer, der irgendwie abends in die Après-Ski-Bar kommt. Die wandeln da durch, wie der König. Ne?
Das
ist da ist das Selbstbewusstsein manifestiert auf 2 Metern so. Und dieses Selbstbewusstsein einmal so mitnehmen in den Alltag vom Skilehrer lernen.
Träumchen.
Was machen wir jetzt mit dem Wort? Also kommt es auf eine Liste?
Ja, das kommt auf die Liste der abgewählten Wörter.
Aber darf man auf diese Liste auch Sachen abseits von Wörtern oder irgendwie
kommt drauf an. Also es gibt so eine Art Regelbuch dafür, diese Liste.
Doch, fürs Leben, so ein Regelbuch fürs Leben.
Ich höre mir das alles an und wenn ich den Eindruck habe, das muss auf die Liste, dann kommt das dann
drauf. Also ich möchte nominieren, weil aktuell, es ist eigentlich ein Thema, das uns jetzt seit einem Jahr beschäftigt, aber ich habe es die Schnauze gestrichen voll. Wir waren alle so mega happy mit den Zoom-Calls oder irgendwie Teams und also irgendwie Videotelefonie als die neue Art des Bürolebens. So, man callt sich da rein und dann hat man 18 Bilder von 18 Mitarbeitern und guckt sich an. Ich hasse das wie die Pest. Wir machen das aktuell 8 Stunden am Tag. Es hat null Mehrwert, weil es passiert ja nichts. Es wird keine Präsentation abgehalten, es führt keiner einen Zaubertrick vor. Man schaut einfach in die ungewaschenen Gesichter der Mitarbeiter und guckt sich das an. Und das Schlimmste ist, du musst dann auf dem Stuhl sitzen bleiben. 8 Stunden lang sitze da wie so ein Arsch und du kannst dich nicht bewegen. Und ich bin einer, der beim Telefonieren immer wie so ein Tiger, rauf und runter, hier und da und in den Garten und wieder rein und dies. Und du bist da gefesselt und es ist dann unhöflich, wenn du dann dir schnell mal einen Kaffee machen gehst. Alle Annehmlichkeiten von Homeoffice sind kaputt, weil man wie ein Idiot vor dem Laptop sitzt. Und ich will eine Petition abgeben, dass man diese mal wieder zurückgeht, als hätte es Videotelefonie nie gegeben. Das gute alte Telefon, Knopf im Ohr, man sagt irgendwie, man ist hart am Arbeiten und steht im Garten rum und raucht. Das finde ich gut.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch oft schon genau so sich ankündigende Videocalls, die ja völlig wahllos jetzt immer gemacht werden, habe ich auch oft schon wieder zurückverwandelt in das gute alte 90er Jahre Telefon-Meeting.
Ich bin richtig froh, wenn es heißt irgendwie, oh, die Verbindung, das Internet, ey, sollen wir auf Telefon umstellen.
Du hast doch deine Kamera sowieso nie an.
Ja, und jetzt werde ich aber immer öfter angegangen.
Angegruschelt.
Vor allem von unserem Kollege Arne, der dann immer sagt, so, ich muss das Video auch anmachen. Wenn da 5 Leute das Video anhaben, dann kann ich nicht der Einzige sein, der da Schwarzbild.
Das sind diese neuen komischen Etiketten. Wenn 5 Leute das Video anhaben, muss man auch sein Video anmachen. Ist das das Neue? Man guckt den Leuten in die Augen beim Händeschütteln oder was?
Nee,
ist das so
auch
neue
fragen.
Verhaltensregeln?
Was ist die Regel? Also, ich fand einen guten Ansatz, da merkt man ja, Schmidt, dass du auch vom Visuellen kommst. Also dass du sagst, wenn visuell nichts geboten wird, wenn es nicht filmisch wird, dann brauche ich es auch nicht sehen. Und das finde ich jetzt, vielleicht können wir da so einen Anspruch mal, also dass zumindest so eine Art Tenet-Effekt drin sein muss. Also dass Leute beim Reden im Grunde so Schrauben wieder in die Hand glipschen lassen, rückwärts laufen. Also es muss einfach visuell attraktiv sein.
Wir haben unseren Podcast ins Fernsehen gebracht, ne?
Ja, das und war kein Mehrwert.
Nach 8 Folgen hat ProSieben gemerkt, es ist ja visuell gar nicht so aufregend.
Ja.
So. Und genau so, also man sieht, es hat keinen Mehrwert, dass man den anderen
Moment.
Dabei sieht.
Ja, bis dahin stimmte das, aber muss man jetzt sagen, jetzt, wo unser Saftbär Jakob so wahnsinnig schön aussieht, wäre das schon nochmal ein Angang wert. Ne?
Ja, also ich würde jetzt auch ProSieben dieses ganze Ding nicht ausreden wollen. Also ich finde schon, dass da die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn sie der Ansicht sind, also das müsste mal wieder ins Fernsehen, also wir werden uns jetzt nicht sträuben.
Nee.
Also, wer will ihn da das verbieten, uns zu filmen? Das kann man nun wirklich nicht mit gutem Gewissen machen. Ich habe etwas entdeckt, ich bin ja auch so eine Art Soziologe, hab ja immer die Augen auf die Gesellschaft, immer ganz fest drauf. Und im Supermarkt, als ich noch gegessen habe, das Jahre muss das her sein, da habe ich auch noch eingekauft, jetzt habe ich mich ja von den ganzen Bürden der Zivilisation gelöst, ist mir aufgefallen. Ich bin so eine Art körperlich, ich bin in meinem eigenen Körperwald, bin ich zurückgezogen.
Mit einem Zahn im Mund.
Ja, genau. Und im Supermarkt ist mir Folgendes aufgefallen, da will ich euch mal fragen, ob ihr das kennt und ob wir das dann vielleicht als soziologischen Begriff irgendwie aufnehmen können auch. Und zwar nenne ich das jetzt mal Einkaufsstolz. Und es gibt auch das Gegenteil, das ist Einkaufsscham. Und zwar ist das, wenn man den Wagen vollgepackt hat und dann geht man zum Band an der Kasse und dann gibt es manchmal Tage, da hat man so toll eingekauft, dass man richtig stolz ist und dann voller Stolz packt man dann so ganz viele Gemüsesachen aufs Band
100%.
Und dann packt man so Äpfel und dann Guckt man sich so richtig stolz um, dann sieht man hier noch so einen ganz fettarmen Joghurt aus Kokos.
Hier nach Ingwer.
Nach Ingwer habe ich auch gekauft. Die rote Beete, aber nicht die aus der Packung, die vorgekochte, sondern die, wo man richtig Arbeit hat, zu Hause, eine Riesensauerei. Mhm. Und dieses Gefühl, dass du weißt, du bist gerade der beste Mensch im Supermarkt, das ist Einkaufsstolz. Ja. Und das Gegenteil kenne ich auch noch gut. Das war so vor 10, 20 Jahren, wo du so wirklich...
Vor 10, 20 Jahren? Um Himmels Willen, naja. Das hatte ich letzte Woche. Ich weiß, was du sagen willst. Ich hatte es letzte Woche.
Wo man so die Restaurante, wo man am liebsten jemandem Geld geben will.
Eine Ravioli-Dose, hier die Kinderschokolade, da irgendwie Rittersport, jetzt nennen wir alle.
Naja, vor allem, weil das Ding ist, was man immer denkt, also ich denke es ehrlicherweise auch bei anderen Leuten, ja? Wenn also vor mir in der Reihe einer steht, der da seinen Junkfood-Wagen da auspackt.
Wo ist die RTL2-Kamera?
Ja, man denkt, man lässt natürlich Rückschlüsse auf sein Leben. Also ist ja klar, darum geht's ja, ne? Man denkt halt, boah, ey, das ist ein ganz schöner Assi. Ey.
Boah, erst ist der die Würste aus dem Glas, warum, dann den Korn.
Warum isst der denn 8-mal Aufbackbaguette mit Kräuterbutter? Ja. Also das ist ja wohl total ungesund. Ja.
Was ich oft gemacht habe, so 3 Äpfel geholt in der Obstabteilung und die in so eine Tüte eingewickelt. Und dann habe ich halt meine Schokoriegel und so alles drapiert, ganz schnell beschämt aufs Laufband. Und dann diese Tüte draufgestülpt mit den Äpfeln drüber. Das geht. Und oft habe ich noch sogar Kippen drüber gelegt, damit es nicht so peinlich ist, was drunter liegt.
Aber wisst ihr, wo ich mich im Supermarkt immer so richtig fühle, wie so eine, wie so ein abgehalfteter, abgebrannter Ex-Star? Wenn ich im Supermarkt bin und ich schieb so schlecht gelaunt mit Haare schief und irgendwie so eine Jogginghose an. Ich sehe wirklich aus wie, naja, auf dem Vorherbild. Und dann schiebe ich vorbei an so einem Pappaufsteller von Joko. Das ist wie in so einem Film, weißt du, wo so ein Duo hat so zusammen gestartet.
Stimmt.
Und einer hat es geschafft. Er ist so der Robbie Williams und ich bin irgendwie, ich bin Howard und muss in Münster als DJ arbeiten. Ich wohne mittlerweile in Münster, weil ich aus Versehen auf Tour irgendwie da wie Howard irgendwie dann da hängen geblieben bin.
Wie der Bruder vom Altkanzler.
Ja, genau. Ja, so. Und dann schiebe ich da so traurig mit meinem, ne, so wie bei Hundstage, den Einkaufstüten, schiebe ich da an so einem total geil ausgeleuchteten, gefotoshoppten Pappaussteller von Joko, der so den Daumen hoch macht.
Der ist auch so sonnengebräunt, ist unglaublich, ne?
Sonnengebräunt, der sieht wirklich aus wie gerade das, also praktisch, dass der Fotograf kam mit dem Helikopter auf die Yacht.
Ja.
Und das ist da nun und ich schieb da durch mein Hans-Christian Schmidt-Leben da, ne?
Michael Bay versus Haneke ist das.
Ja, so, ne? Und das ist immer ganz, und dann denke ich immer, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, wie ich hier viel zu gewöhnlich am großen Star Joko Winterscheid vorbeigehe.
Ich hätte auch noch einen Tipp, wie man diese, wenn man so einen Einkauf hat, wo so ein paar gesunde Sachen sind und sehr viel ungesunde Sachen. Das habe ich auch schon angewendet. Dann macht man das so, dann schiebt man die so auseinander in Blöcke, also dass du genau die gesunden Sachen siehst gut. Und die ungesunden. Und dann wenn das so eingepackt wird, dann packt man die ungesunden auch in eine andere Tüte und gibt mit seiner Aura zu verstehen, dass man noch für jemand anders einkauft.
Wie seid ihr eigentlich, wenn die Kasse so, wenn da so durchgepiept wird? Ne? Ja. Und es ist ja mittlerweile, wenn man in manchen Ketten ist, gibt es ja kein Laufband, das danach weiterläuft, sondern es ist relativ schnell Ende. Ja. So, Sackgasse. Das heißt, man muss sich arg beeilen. Aber unabhängig davon, seid ihr jemand, der so ein bisschen in Panik und Stress gerät an der
absolut,
Kasse?
Ja.
Vor allem, man muss ja schon die Sachen schon schlau aufs Band legen, damit man nicht die Joghurts als erstes reinmachen muss, damit dann da noch 2 schwere Dosen draufkommen und den Joghurt kaputt drücken. Das heißt, du musst schon richtig auf, da fängt es nämlich schon an, bei Leuten, die einen aufregen, vor einem, wo da alles 1000 Jahre dauert, dass man das schon falsch drauflegt. Und ich verstehe auch nicht, warum wir diese Kultur aus den USA nicht übernommen haben, dass am Ende einer Supermarktkasse ein 90-jähriger Opa steht, der einem die Sachen einpackt. Also ich meine, wir haben doch genug 90-Jährige, die gerne Sachen einpacken.
Ja.
Oder nicht? Überall in den USA steht wirklich ein Mensch, der kaum noch laufen kann. Der wirklich nur mit letzter Kraft und Arthritis in den Fingern so einem 20-jährigen Arschloch die Sachen einpackt. Warum gibt es das nicht in Deutschland?
Fände ich auch gut. Ja. Ne? Direkt vom Impfen dahin.
Oder was ich auch manchmal habe, ist auch ein Problem, wenn ich Zeitschriften kaufe. Manchmal kaufe ich mir Zeitschriften. Ne? Es ist ja nun...
Ist kein Verbrechen.
Ist kein Verbrechen. Und manchmal kaufe ich mir zum Beispiel die Titanic und da ist sehr oft Hitler drauf. Auf der Titanic. Und ich denke mir oft, dass die Leute vor und hinter mir, die wissen ja nicht, dass das, also ich denke immer so, wie viele Leute wissen, dass das hier nur so eine Art Witz ist? Also wie viele Leute denken, ich kaufe mir das neueste Hitler-Magazin? Ja. Und wenn man es dann umdreht, wenn man dann denkt, man dreht es mal lieber um, bevor man jetzt hier noch so irgendwas erklären muss, dann ist auf der Rückseite meistens auch Hitler drauf. Das ist schwierig.
Aber ich hätte von dir, Klaas, nie gedacht, dass du, also anders gefragt, was sind das dann für Menschen? Weil du bist ja sehr ein selbstbewusster Mensch, ne? Und
absolut.
Mit Öffentlichkeit kein Problem. Und,
kein Problem.
Ne? So. Und was sind das dann für Leute, die in aller Seelenruhe da ihre Pennies da auskramen?
Das sind so Leute,
so
die
ein paar sich Ruhe lassen, noch ein Schwätzchen halten.
Das sind die, die nichts mitkriegen. Das sind ganz andere. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man. Also es gibt natürlich auch welche, die das dann so, die sich ganz bewusst, das ist natürlich super eklig, die sich nicht stressen lassen und die das dann auch so praktisch zelebrieren.
Nur drauf warten, dass irgendjemand
was. Ja, das sind meistens welche, die sich auch mit so einer Klammer das eine Hosenbein wegmachen, weil sie gleich noch mit dem Fahrrad los müssen. Ne? Solche, die dann auch an der Supermarktkasse sagen, es sei ihr gutes Recht, auch mal ein Pläuschen zu halten. Man muss sich ja von dieser hektischen Gesellschaft jetzt nicht
anstecken lassen
ja. Und sich so treiben lassen. Und wenn sich einer, die warten praktisch nur drauf, dass sich einer beschwert, dass schneller geht, damit sie dann ihren Monolog abfahren können, warum das egal ist, dass man hier ein bisschen langsamer ist. Das sind die einen, über die müssen wir nicht reden. Und dann gibt es einfach die nichts mitkriegen. Also die gibt's ja überall, die gibt's im Straßenverkehr, die gibt's im Privatleben. Es gibt einfach Leute, die sind so, die machen so ihr kleines Ding da und die raffen halt nicht, dass da 100 andere Leute auch was wollen. Und dann
ist es normal, so, dass man in seinem Geldbeutel schon mal die Bankkarte so ein Stück weit rausrückt, dass man sie noch schneller rausgreift und nicht in die Verlegenheit kommt, an der Kasse so die Karten durchzusuchen, wo die richtige ist und so, dass man das alles schon mal so parat im Mantel hat.
Macht ihr Payback?
Nee.
Nee.
Oder macht ihr
Glücksherzchen?
Kaisers treue Herzen?
Nee, auch nichts.
Keine Kaisers treue Herzen.
Aber das heißt, Schmidt, du bist so ein Stressi. Also
ein Vorbereiter.
Du versuchst so effektiv wie möglich
durchzuziehen. Bei About Schmidt wird er charakterisiert, also dem Film mit Jack Nicholson, der wird charakterisiert, dass er, oder ich glaube seine Frau, dass sie den Haustürschlüssel schon 100 Meter vor der Haustür auspackt und schon so gezückt zum Schloss
läuft. Ich habe sowas Ähnliches,
so,
wenn
ich zur Kasse.
Ja. Sowas habe ich, wenn ich zur Toilette gehe. Soll auch aufpassen.
Schon gezückt. In der Tasche.
Wie mit dem Feuer, ey.
Schneller geht. So.
Ach ja.
Ja, ein Träumchen.
Ein Träumchen, ja. Apropos ein Träumchen, ne? Heute Morgen, da kann auch Jakobs Laune nicht mithalten und Klaas, dir ist es peinlich, mir ist es scheißegal. Die Quoten kamen raus, es war wieder 8:30 am Morgen und es kamen die Quoten von der Joko-Show und Klaas guckt schon ganz verstört weg und nippt an seinem Kaffee, weil ihm das peinlich ist, weil ihm Quoten scheißegal sind. Aber wir hatten mit der Joko-Show 19,7%.
Was hast du da für Nervenzusammenbruch?
Nee, ich weiß es genau, das ist ja peinlich und das ehrt dich ja auch, aber man soll das jetzt nicht, aber können wir uns einfach mal freuen und Jakob, das muss doch auch deine Laune so ein bisschen in Richtung, also das musste ich doch aufmuntern.
Ja, es muntert mich auf jeden Fall
auf. Ich glaube, man muss auch mal den Leuten erzählen, warum das einfach gut ist. Die Zahl an sich ist ja scheißegal. Nee, aber ich würde mich wirklich fragen, warum drehen alle am Rad, wenn sie eine gute Quote haben? Ist das irgendwie was fürs Fleißheftchen oder so? Nein, es gibt Ruhe. Alles, was scheiße ist am Fernsehen und am Fernsehen machen, ist damit egal. Es hinterfragt keiner. Man hat keine elenden Telefonate und Meetings, Krisenmeetings. Man muss sich keine Sorgen machen über die Mitarbeiter.
Alles, was du eigentlich willst, ne? Also du willst ja eigentlich nur eigentlich
Ruhe, meine Ruhe.
Genau. Ja, stimmt, man hat ein bisschen den Eindruck, es ist gar nicht so, dass du Dinge machst, damit, also viele Leute gehen ja los und bestreiten ihren Alltag, damit etwas passiert. Du machst genau das Gegenteil. Du machst eigentlich nur alle Sachen, damit nichts mehr passiert.
Exakt.
Du hast irgendwann in deinem Leben mal zu viel aufgeworfen und hast jetzt immer so den Eindruck, du musst Sachen wegräumen und wie diese nie leer wollende Kiste, ist da immer wieder was drin und du probierst trotzdem manisch wie Sisyphos es wieder hinzukriegen und du willst einfach nur ruhig leben.
Und genau so ist es. Du liest diese Quote und du weißt, diese Woche, es wird keine Nerverei bis Freitag, es wird keine Schreierei im Büro, es wird also alles, was irgendwie schlecht ist an unserem Job, ist egal. Und ich bin völlig übermüdet, der Kaffee schmeckt nicht, das regnet draußen, man liest das und man denkt so, oh, es ist ja einfach, ich fühle mich wie nach einer Saftkur. Die brauche ich nicht, weil diese Saftkur kam heute Morgen um 8:30 zu mir aufs Handy.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ist doch schön.
Also man muss schon sagen, das Bizarre ist doch schon, dass das Fernsehgesetz lautet, wenn die Quote gut ist, dann haben alle recht.
Ja.
Ne? Das ist nicht bizarr?
Keine Regel war falsch.
Es ist, nein, wenn die Leute das geguckt haben, haben die, die das gemacht haben, recht. So ist es.
Ja, so. Und es gibt noch die andere, ja klar. Aber es gibt dann auch noch jetzt tatsächlich, was bei uns gar nicht stattgefunden hat, aber ich erinnere mich auch noch so an andere Sendungen. Als, das fand ich ganz, ganz kurios, als ich so angefangen habe im Fernsehen und dann habe ich so von anderen Leuten, von anderen Shows gehört, ja, da gibt es so eine Art Intervention, weil da läuft es halt nicht so. Ne? Und dann habe ich mir das immer so angeguckt von außen, was machen die denn da jetzt? Ne? Das heißt, irgendeine Sendung läuft nicht, hat x verschiedene Gründe, meistens, weil die Sendung scheiße ist, gibt aber auch noch so Konkurrenz, Sendeplatz, sonst was. Aber dann wird halt wie irre gesucht, was kann man jetzt an der Sendung verändern? Wie kann man jetzt irgend so was machen, damit man was gemacht hat?
Da kann man es gleich bleiben lassen.
Da kann man es gleich bleiben lassen. Und dann kommen so Sachen raus wie die Treppe, wo man am Anfang reingeht, die ist zu steil. Mhm. Die muss anders sein. Wirklich, diese Treppe, das geht so nicht. Wir müssen eine andere. Da wird für 20.000 Euro wird dann eine neue Treppe eingebaut. Damit gesagt wird, dass wirklich das Argument ist, wenn man es runterbrechen würde, man führt ja diese Gespräche nicht zu Ende, weil man immer irgendein absurdes Dahn irgendwann nur noch so über so einen Quatsch redet, ja. Es wird also behauptet, die Leute gucken es nicht, weil sie abgestoßen sind von einer zu steilen Treppe.
Ja. Oder man muss auch das Licht heller drehen. Das ist auch so ein Standard. Dann ist im Studio ist das Licht zu dunkel. Ganz klar, daran liegt's. Es liegt nicht an Fußball im Gegenprogramm oder sonst die Sendung ist scheiße, sondern einfach das Licht ein bisschen heller.
So, aber man muss ja irgendwas machen. Und ich finde es aber absurd, dass man dann sich so darauf einigt, dass man dieses Theaterstück von Veränderung und Prozess aufführt, damit man dann eigentlich mehr oder weniger wieder auf selbe Pferd wettet in der nächsten Woche, was kein Deut schneller rennen kann, ja?
So. Aber es ist wahrscheinlich in jedem Job so, ne? Also, dass wenn es nicht so läuft, dann muss man halt irgendwie Fantasie walten lassen, woran es liegen könnte. Weil im Endeffekt keiner von uns hat das Rezept für eine Hitshow, ne?
Nee.
Das ist ja auch ganz schön so.
Warum bist du so ruhig, Jakob?
Nee, ich ruhe in mir.
Nee, weißt du, was du nämlich machst? Guck mal, weil Jakob ist jemand, und das haben wir hier auch ein paar Mal schon gesprochen, man kann es ja an dieser Stelle nochmal sagen. Mhm. Jakob ist es peinlich vor anderen Leuten, also jetzt in echt, ne, so richtig auszurasten, das ist Jakob unangenehm, weil er das als Schwäche empfindet, halt so einen richtigen Nervenzusammenbruch zu kriegen und so einen Wutanfall, das ist sowas Privates, was er demjenigen, der ihn auf die Palme bringt, nicht gönnen will. Ne?
Ganz kurz, da muss ich nur unterscheiden, weil für die HörerInnen des Podcasts ist das ja paradox, weil hier schreie ich ja wirklich mehr als die ganze Woche.
Ich rede ja nicht von Rumschreien, genau. Ich rede von richtigen.
Richtig, in echter Wutanfall. Aus tiefstem Herzen.
Ja, aber vor allen Dingen auch, sagen wir mal, so ein schreiender Streit, der dann auch nicht mal ebenso wieder beigelegt werden kann. Und das heißt, wenn du also merkst, in dir kocht es hoch und da ist ein privates Gefühl, man muss bei Jakob ganz vorsichtig sein, wenn der irgendwann gar nichts mehr sagt, dann ist es richtig gefährlich, weil dann hat man entweder was falsch gemacht und er sagt es einem natürlich nicht, sondern er lässt es einen spüren. und wenn er eigentlich wie ein Haustier, wenn man das Gefühl hat, er ist gar nicht mehr aktiv, dann ist er irgendwie krank oder irgendwas ist. Und jetzt durch diese Saftkur hat man wirklich den Eindruck, du bist ein Stück weit ausgeschaltet, weil du in dir einen Kampf führst, an dem du uns nicht teilnehmen lässt, weil es dir unangenehm ist.
Der Kampf ist völlig klar. Völlig klar. Etwa einen halben Meter vor mir, eine Armlänge entfernt, liegen köstliche Schokobrötchen.
Ja.
Köstliche Schokobrötchen. Die sehen so lecker aus. Dann daneben sind diese neuen Teilchen. Ich glaube, da ist Aprikose drin. Ich glaube, dass die sind so gefaltet.
Schmidt hat die schon gegessen. Frag ihn doch, was da drin ist.
Die sind so gefaltet wie ein Brief. Und ich glaube, es ist so ein ganz pfiffiger Mix aus.
Was ist drin?
Es ist ein pfiffiger Mix aus Aprikose und Pudding.
Aprikose und Pudding. Ein Pfiffig.
An dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich möchte mich einmal bedanken, und zwar bei ganz vielen lieben Menschen da draußen, die meinem Aufruf gefolgt sind, mir diverse Sachen zu schicken. Ich habe ja hier aufgerufen dazu, dass ich auch mal was haben will und dass, wenn Leute zum Beispiel ihr Geld verdienen mit sogenannten Produkten, egal was es ist, vom Stift bis zum zusammenbaubaren Pool. Strohhalm bis zum Ferrari oder zur Wurst in der Dose.
Gab's einen Ferrari?
Nee, in dem noch nicht.
Haus ist auch ein Produkt.
Haus ist auch ein Produkt oder Bundesland. Also alles, was sie überhaben, einfach zu mir. Und das haben viele Leute gemacht. Ich wurde überschwemmt mit Geschenken aus aller Welt. Ich probiere jetzt ähnlich wie Altkanzler Schröder und seine Frau zu Hause immer Bildkarten. Das ganze Wochenende, das ist immer bei Instagram, da sitzt er da und muss Bildkarten schreiben. Ja. Und sie fotografiert ihn in ihrem kleinen Fotostudio und dann muss er Bildkarten machen und dann schickt er das an die Gerhard Schröder Ultras da draußen raus, die alle so gern Bildkarten von ihm haben wollen. So würde ich das jetzt auch machen. Ich würde jetzt, ohne dass ich weiß, ob sie vielleicht Bildkarten überhaupt haben wollen von mir, ich würde jetzt mal meine...
Was sind Bildkarten? Sorry.
Autogramme.
Bildkarten?
Hab ich auch noch nicht gehört, aber ich habe es mir jetzt auch zusammengereimt.
Bildkarten, so nennt das Gerhard Schröder und seine Frau, die nennen das Bildkarten. Aha. Das sind Autogrammkarten. Und ich würde jetzt Bildkarten von mir verschicken, in der Annahme, dass die vielen Menschen, die mir also Produkte geschickt haben, sich darüber freuen, dass ich eine Bildkarte versende. Weil ich weiß nicht, wie ich mich sonst bedanken soll.
Vielleicht erwarten die ehrlicherweise, dass du die jetzt alle nennst hier im Podcast.
Da hätte man ein bisschen Backschisch noch mit reinlegen müssen, dann ist das alles möglich. Also einfach 200-300 Euro noch in den Umschlag, dann findet das vielleicht sogar mal Erwähnung hier namentlich im Podcast. Da können wir auch einen ganz unbürokratischen Weg wählen. Da muss man auch nicht groß das an die Glocke hängen und hier an unseren Vermarkter geben. Das können wir direkt unter uns machen. Einfach mal so 200-300 Euro ins Paket legen. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich während des Podcasts vielleicht sogar mal ihr Produkt ausprobiere.
Aber klar, ich war kürzlich mal in deinem Büro, ne? Das sieht's aus wie im KDW 2. Also da ja, ist alles bis zur Decke mit Kartons voll und ja, irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat die jetzt auch ausgepackt und so auf dem Regal
trafiert. Das war ich. Ich war zwischendurch da. Ich hatte Mittagspause. Wir haben hier gedreht und hatte ich Mittagspause. Dann bin ich kurz gekommen, habe geguckt, ob was dabei ist. Ja, genau.
Da ist so Oldenburger Krütze und sowas.
Nein, Oldenburger Schnaps vom VfB Oldenburg, von dem besten Fußballverein der Welt.
Und dahinter sind so kleine Gläschen mit so Wurstaufstrich und sowas.
Nein, das ist Senf aus Wilhelmshaven.
Oh, lecker Senf.
Ja. Das ist sehr gut. Übrigens, liebe Senfmanufaktur aus Wilhelmshaven, ich habe vergessen, wie das Unternehmen heißt, weil tatsächlich nur Senf war in dem Paket. Mm. Aber Senf schmeckt sehr gut.
Jakob, beruhig dich.
Ich würde jetzt gerne ein Glas Senf
Jakob,
essen.
Jetzt keine Emotionen.
Jakob, keine Emotionen jetzt, Jakob. Keine Emotion, hast du gehört?
Die Kanzlerin, nicht.
Die Kanzlerin pfeift dich zurück. Hase, du bleibst hier. Keine Emotion.
Oh. Es ist wirklich, ich muss kurz sagen, weil ich ja so Hunger habe, ne? Mhm. Ist es so, dass mein Kopf mir ständig Vorschläge macht. Und dann denke ich, nein, ich will doch nichts essen. Er sagt dann sowas wie, oh, da gibt's leckere Nudeln. Sag ich, halt dein Maul, ich will's doch nicht haben, hör doch auf. Und dann merke ich, als würde der Kopf mit mir einen Kompromiss vorschlagen, bietet der so Sachen, die man nicht so gerne isst. Und die will ich dann natürlich auch gerne essen. Wie jetzt Senf zum Beispiel. Ich würde jetzt gern ein Glas Senf essen oder eine saure Gurke.
Weil du weniger
so.
Schlechtes Gewissen hast, wenn du was isst, was du nicht magst.
Richtig, als wäre das dann okay. Nein, es wird nichts gegessen. Es geht noch einen Tag. Morgen geht's dann wieder los.
Und wie ist das? Morgen heißt es...
Gib ihm.
Gertrud reißt den Staudamm auf. Hier spricht die Sahara.
Nee, also tatsächlich muss man ein bisschen behutsam vorgehen. Man muss dann ganz sagen, ich werde dann erstmal ein Porridge of the Day essen. Ganz sanft. Aber abends habe ich mir schon was vorgenommen.
Was denn?
Nee, sag ich jetzt nicht.
Erzähl doch mal. Warum kannst du darüber nicht reden?
Es gibt so einen neuen Israeli, den ich sensationell finde in Berlin. Der ist in Mitte.
Ja.
Und der macht so ein leckeres Hummus. Und da habe ich schon angekündigt im Kreise.
Hast du da schon angerufen bei
dir? Nein, das nicht. Aber
da ist morgen so eine Art Überfall.
Ich werde da zwei Portionen, ich werde von dem Essen, das ist ein ganz normales Essen, ne? Da wird man auch normal sein, da will ich aber zwei von essen. Das weiß ich schon, das ist meine Motivation.
Aber ist das schlau? Also ist das doch ungesund?
Das ist nicht ungesund. Apropos ungesund und Motivation. Es ist ja so, dass auf meinem Weg ein absolut besserer Mensch zu werden, ich natürlich seelisch, geistig natürlich jeden Tag arbeite, weil ich bin ein Lernender, ich lerne jeden Tag dazu, bin im Prozess, aber natürlich körperlich auch, also ich faste jetzt und werde, mache mich sexy. Und dazu gehört ja auch, dass ich das Großprojekt habe, Halbmarathon.
Ja.
Der ja Gott sei Dank mehrfach schon verschoben wurde.
Was du selbst noch auf dem
sicher, weil ich trainiere ja.
Du weißt ja, dass das ist praktisch einem Fiebertraum ähnelnd, was im Ziel dich erwartet. Du wirst denken, du bist verrückt geworden durch die ganze Anstrengung, wenn im Ziel tatsächlich Kai Pflaume, ich und ein Pferd stehen.
Das stimmt, aber wobei ich sagen muss, dass Kai Pflaume wird so eine Art, er wird für mich den Pacemaker geben. Also er wird wird im Windschatten mich praktisch, indem er mich begleitet beim Laufen, das hat er mir versprochen, wird er mich praktisch auch mit motivieren.
Ich habe aber tatsächlich über diese Pferdesache,
das müsst ihr noch mal ein bisschen einordnen, ne?
Also ich habe gesagt, wenn er Halbmarathon läuft, dann kriegt er mein Pferd. Ich habe
das Kai Pflaume so auch so hingedeichselt, ja, dass du mir das Pferd geben musst.
Genau, genau. Und dann, also ich habe irgendwie noch, ich hab noch ein Altpferd, habe ich noch.
Ja.
Ne?
Das steht das da noch. Das kriege ich dann wohl.
Das steht da irgendwo rum. Das habe ich mal aus Versehen gekauft und dachte, das wäre eine gute Idee. Und nun weiß ich nicht, wohin damit. Was soll ich mit dem?
Ich bin froh, dass du überhaupt weißt, wo es steht.
Ja, ungefähr weiß
wo
ich,
wo es geparkt steht. Ist.
Genau. Ich habe da hier wie beim iPhone kann ich mal wo ist. Ja. Ne? Und dann kann ich mir immer gucken, wo ich es habe liegen lassen.
Ja.
Und
Parkhaus beim Kaufhof.
Genau, man kann dann so drücken und dann macht es ein Geräusch. Und dann kann man gucken, wo es piept und da ist das Pferd. Und ja, also ich habe da also noch so ein Pferd und weiß nicht, was ich mit ihm nun machen soll. Und jetzt kriegt das Jakob, wenn er es schafft, praktisch die 21 oder 22 Kilometer knapp zu laufen, dann kann er auf dem Pferd nach Hause reiten.
Genau. Und Kai Pflaume ist da mein Spirit Animal und pusht mich da auch wirklich unwahrscheinlich. Und, ich habe jetzt als wir jetzt noch Urlaub hatten, bin ich jeden Tag laufen gewesen, jetzt schaffe ich es gerade nur noch dreimal. Und es ist so, viele Leute, die mich aus irgendwelchen bizarren Gründen erkennen, also perverse Fans, die muss ich jetzt nochmal in dieser Plattform anleiten, wie ich unterstützt werden möchte beim Laufen. Weil es gibt Leute, die quatschen mich dann im Laufprozess an und das ganze Laufen ist für mich eine einzige Qual und das gefällt mir nicht. Außerdem habe ich Kopfhörer drin und höre Podcasts und ich höre die Leute auch nicht. Das heißt, es ist ein peinliches Gewinke und Gemache und das muss aufhören, das muss enden.
Ja.
Das heißt, was erwarte ich von euch, liebe Supporter, wenn ihr mich wirklich mittragen wollt zu diesem Marathon? Erstens, tut so, als würde ich in einer gigantischen Geschwindigkeit an euch vorbeilaufen, die ihr mit euren Augen fast nicht wahrnehmen könnt. Also seid wirklich, also tut so, als wäre wirklich, als kommt hier ein Blitz vorbeigedonnert.
So in Deckung gehen, als wird ein Hubschrauber vorbeifliegen.
Also, also so richtig entsetzt sein, was hier wirklich für eine Geschwindigkeit, eine Dynamik, eine Sportlichkeit an ihnen vorbeigesaust ist. Mhm. Als würde Usain Bolt gerade starten. Das einfach, das so ein bisschen in den Ausdruck geben, in den körperlichen. Und ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass sie so sagen, so einen Daumen hoch machen und sagen, super Jakob. Und das reicht mir eigentlich schon.
Ja, ist okay.
Das würde mir
reichen. Kannst du mir eins versprechen, dass wenn du im Ziel bist, ne, und den Halbmarathon geschafft hast, dass du das Pferd nicht auffrisst?
Da mache ich mir erstmal lecker Senf drauf, dann ein bisschen Butter, dann wird das flambiert noch an Ort und Stelle, dann wird das gepökelt und dann fräse ich das. Aber ich habe wirklich, ich möchte gerne sofort ins Grill Royal gehen, habe ich mir vorgenommen. Das ist hier so ein Steak-Restaurant für feine Leute. Und ich möchte eigentlich direkt aus dem Ziel,
willst schwitzen, dich da
wenn ich in dieser goldenen Decke bin. Wenn ich in dieser goldenen Decke.
In der Notfalldecke.
In der Notfall. Und Klaas hält jetzt in der Vorstellung mal den Tropf. Ja. Schmiddi, du machst so die goldene Decke.
Ich bringe dich mit dem Krankenwagen ins Grill Royal.
So. Und ich sage das bewusst hier. Weil in dem Moment werde ich nicht mehr sprechen können. Wird einer der wenigen Momente sein, wo ich absolut sprachlos bin. Vielleicht auch ohnmächtig, das muss man dann entscheiden. Und dann möchte ich bitte nicht, es ist nicht mein Wille, dass nun Maßnahmen eingeleitet werden und da irgendwelche Elektrolyte. Ja. Fahrt mich dahin, setzt mich auf den Stuhl, bestellt mir ein Espressotini, Flasche Weißwein und dann wird gefressen.
Aber währenddessen immer mit dem Defibrillator so.
Ja,
so
kann man
Stoß,
sich bereit
dann wieder ein Steak und wieder ein Stoß.
Ich möchte auch, also die haben ja dann teilweise so mit Samt bespannte schöne Stühle, ne?
Ja.
Und ich möchte dann diesen Stuhl, wo wir dich dann da schwitznass da reinsetzen, ne? Da wird ja so eine Art Abdruck dann sein. Diesen Stuhl, den möchte ich dann für einen guten Zweck versteigern.
Oh, ja,
wo dann weil für den Rest der Zeit, also dieser...
Das wird die Fettecke vom Grill.
Die Fettecke, das ist wirklich, das ist Boys weitererzählt in der Gegenwart. Ja. Das ist, du machst
das
praktisch,
so freuen.
Du
das
machst
so
mit,
stolz,
deiner, mit deiner nassen Ritze, machst du die neue Fettecke.
Oh. Die sind ja da auch kunstaffin.
Ja.
Ne, die haben da ja verschiedene Kunst auch hängen.
Ja, sicher. Aber guck mal, vielleicht ist das dann dein neues Ding. Dass du dann halt, also, guck mal, jeder Künstler hat ja so seine eine Sache. Weißt du, Jeff Koons hat diesen Luftballon-Hund da.
Klar.
Und so, und der muss ja auch nur noch unterschreiben mittlerweile, ne? Oder Pollock hat sich angemalt und ist an die Wand gesprungen. Und
ich setz mich einfach mit einem verschwitzten Jogging-Arsch irgendwo rauf.
Ja.
Ey, also so leicht habe ich noch nie Geld verdient.
Die Lunche Fettecke im Grill Royal.
Oh, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen und stolz machen. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang einen ganz kleinen Lifehack, geht ganz schnell, weil ich bin gerade so gefangen im Fernweh, weil wir dürfen ja alle nicht raus, ne? Ja. Wir dürfen ja nicht mehr als 15 Kilometer und ich sehne mich nach New York. Ist ja. So. Ich sehe nämlich nach New York.
Ja, habe ich auch schon.
Und im Central Park ist es so, dass ganz besondere New Yorker Bürger, die bekommen ein Messingschild auf einer Parkbank.
Ja.
Ne, das ist leider im Grunde größte Ehre für jeden New Yorker.
Ich glaube, da ist jetzt mit Trump eins abgeschraubt worden.
Auch sowas passiert, weil die New Yorker sagen, nein, nicht mit uns. Und was ich mir vorgenommen habe, wenn die Pandemic vorbei ist, dann fliege ich nach New York, aber nicht bevor ich so ein klebendes Messingschild mit meinem Namen mir gemacht habe. Bei Amazon kann man die für 6 Euro bestellen. Und dann klebe ich das da an eine Parkbank. Ja. Ist das nicht ein guter Lifehack?
Das ist eine gute Idee, ja. Finde ich gut.
So kann man sich da verewigen.
Sag mal, habt ihr eigentlich, was ich überhaupt mal fragen wollte, ganz unwissenschaftlich, habt ihr einen Lieblingsimpfstoff, den ihr gerne hättet?
Sputnik, ich bin ganz klar Sputnik.
Was?
Weil es gibt jetzt, ja, die soll gar nicht so schlecht sein.
91%.
Ja, ich habe jetzt aber gelesen, das haben Forscher herausgefunden, die ganz neutral alle in Russland wohnen.
Ja, wo sollen die denn sonst wohnen? Ja. Wo sollen die denn sonst herankommen?
Ich habe den Impfstoff getestet und ich komme zum Testurteil super.
Ja, Bildkarte. Ciao. Sag mal, aber ja, ne, weil ich erwische mich so dabei, dass man natürlich jetzt völlig unwissenschaftlich daran geht und sagt, AstraZeneca klingt geil. Johnson & Johnson ist die größte Kurze. Ich weiß, das sage ich doch, aber es klingt am coolsten. Johnson & Johnson hingegen klingt für mich nach Apotheke in England.
Ich habe die ganze Pandemie, ja, die habe ich ganz stoisch wahrgenommen. So, ja, sperrt uns ein, sperrt uns weg, alles gestrichen, keine Clubs mehr, ist mir alles egal. Impfplan, Impfverzögerung, ist mir alles wurscht. Aber jetzt, wo ich gehört habe, es gibt halt so einen Rotzimpfstoff, ne?
Ja, ja.
Und wenn man es wird ja gerade überlegt, ob ein Teil der Bevölkerung halt einfach den gespritzt wird.
Ja, erstmal, man kann sich ja vielleicht noch den anderen dann auch noch holen.
Nee, aber was macht man denn dann? Also wird man dann, lässt man sich dann nochmal nachimpfen danach mit einem richtigen Impfstoff? Oder also zur Erklärung. Und AstraZeneca, glaube ich, der hat so eine Wirkung von Oxford. 60-70%.
Ja.
Und der BioNTech bei 90-95%.
95.
Und das ist doch, also wenn du dann diesen Kack kriegst, diesen also das sagt man dann, nee, lasst mich bitte ungeimpft erstmal.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, es ist jetzt natürlich, das ist ja so ein Lieblingsthema der Deutschen, könnte man fast sagen, ne? Jetzt hier Impfstoffdiskussion, die wollen wir nun nicht auf.
Naja, aber wie ist das
doch,
für euch?
Du doch gerade
naja, ich wollte sagen, was ihr denkt, was ihr wohl sagt, welcher Name am coolsten klingt, wollte ich wissen.
Es muss BioNTech zum Beispiel, sein.
Nein,
klar.
Ich will CureVac.
Ja, der ist doch nicht mal auf dem Markt.
Ja, dann warte ich halt. Ich bin doch eh noch nicht dran.
Aber Sputnik 5 ist doch eigentlich der coolste Name.
Stimmt. Und im April gibt es CureVac von Hopp, der gesagt hat, wir werden nicht der erste Impfstoff, aber der beste. Und deswegen, ich warte auf CureVac.
Du hast gar nicht die Wahl.
Nee. Das wollte ich gerade fragen. Du bist ja ein Zockerfreund, Klaas. Ne? Ein Zockerfreund zu Hause. Ne?
Oh, das will ich auch nochmal besprechen gleich. Wie ihr mir immer das Geld abnehmt. Ihr kleinen Penner.
Klaas, du bist ja also zocksüchtig, ne?
Ja.
Und wie ist das, wenn du da sitzt auf der Behandlungsliege und dann geht's darum, welchen Impfstoff nehmen die da?
Ja.
Wirst du dann so, also würdest du dich da freuen, wenn die das in so ein Spiel zum Beispiel packen würden?
Ja.
Und dass du erdaddeln kannst.
Ja, wäre schon besser, ja. Also klar, wenn das irgendwie mich anspricht. Aber also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich an mir selber festgestellt habe, dass ich ohne irgendetwas davon zu verstehen, weil ich glaube, ich nehme das, was mir da hingelegt wird. So ist mir egal am Ende, weil ich habe großes Vertrauen darin, dass das schon gut gemacht wird. Das meine ich ganz ehrlich. Ich meine es total ehrlich, bei allen Abwägungen und bei allen Dingen, die auch für unsere Regierung neu sind und so. Ich glaube jetzt auch bei allen Fehlern, die man natürlich gemacht hat und dann früher oder später dann auch mal zugibt oder nicht oder sagt, ja, hätten wir anders gemacht, wenn wir schon gewusst hätten, das bla 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 und so. Ich glaube aber, dass die nichts anderes wollen, als dass es klappt. Und ich glaube, dass es sehr gewissenhaft gemacht wird und wenn es dann soweit ist, dann vertraue ich dem. Das wollte ich nur mal so sagen. Ich stelle nur an mir fest, dass ich wie ein Idiot gucke, was am coolsten klingt und dass ich so marketingempfänglich bin. Wenn jetzt also praktisch ein Impfstoff eine coole Werbekampagne hat, dann würde ich den nehmen, ne? Also wenn jetzt, ich
finde. Was wäre denn eine coole Werbekampagne für so einen Impfstoff?
Naja, einfach so, wie das neue iPhone wird da einem präsentiert.
So, das wäre gut, ne? Wenn sich das so dreht und dann kommt irgendwie so eine Stimme, die einem sagt, irgendwie, das ist jetzt, und einem vielleicht auch zeigt, was danach alles wieder geht. Ne?
Ja.
Und
ja.
Weil, oder so wie die Dönerwerbung im Kino, weißt du, diese Vorprogramm läuft, also den Impfstoff wird man dann umgehen.
Den wird man nicht mehr so. Also bei Impfstoff würde ich nicht auf einen regionalen Hersteller
setzen. Impfstoff Müller! Gegenüber von Obi! Ist aber so, wenn so Läden so klein sind, dann
der Impfstoff
so
von um die Ecke.
Ja.
Impfstoff aus eigenem Anbau.
Spigernstraße, gegenüber von Obi.
wir haben hier, genau, wenn man so hört, wenn man auch so eine Wurfsendung kriegt auf dem Land und dann sagt, hier bei Bauer Günzel, da gibt's jetzt Impfstoff, der wird zu einer Straße verkauft, einer Garage. Da gibt's doch manchmal so kleine so Holzwegen, wo dann so Eier und Salat und Tomaten aus dem Hinterhof verkauft werden. Und wenn er sagt, ja, Bauer Günzel macht jetzt auch Impfstoff, wir nehmen den hier bei uns im Dorf.
Wenn ihr jetzt an so einer Autobahnraststätte anhalten würdet, oh, da wäre eine zwielichtige Gestalt, die irgendwie so den Kofferraum öffnet und sagt, ich habe hier das geile Zeug. Bisschen. Würdet ihr da zuschlagen? Würdest du da das Geld auf den Tisch legen? Könntest du jetzt direkt geimpft werden, aber aus dem Kofferraum.
Es gab neulich die Geschichte, dass es einen Stau gab und ein Impfteam mit dem Impfstoff wusste, sie kommt nicht mehr raus. Und dann haben die wirklich an die Fenster getroffen und gesagt, hallo, guten Abend, wollen Sie geimpft werden? Wir müssen jetzt verimpfen. Ne, man muss ja gekühlt werden.
Das ist ja wie in diesem Film Superstau. Weißt du, wo auf einmal so ein ganzes Leben stattfindet auf dem Stau, wo Ottfried Fischer irgendwie seinen Vorgarten ausbaut und dieser Typ immer sein kleines gelbes Auto sucht, weil er es vergessen hat, wo es ist.
In Israel ist sogar so bei den Impfstellen, wenn die alles verimpft haben oder einer kommt nicht, dann fragen die wirklich auf der Straße. Will noch jemand? Komm rein, zack.
Ja, das da hätte ich irgendwie Angst, dass ich da irgendwie einem Betrüger auf den Leim gehe. Oder? Also gibt's irgendwie so einen Ausweis?
Impfausweis, ja, wahrscheinlich.
Ich hoffe nur, dass das diese soziale Gleichheit, die ja aktuell zumindest so oberflächlich im Impfen besteht, dass man sich nicht mit viel Geld die Impfung kaufen kann, dass man nicht irgendwie einen Promi-Bonus hat, dass man nicht irgendwie Kontakte hat. Vielleicht gibt's das, wahrscheinlich gibt's das auch wieder. Ja, so. Aber erstmal objektiv, wenn man so drauf schaut, denkt man, es gibt diese Liste, die geht nach dem Alter oder nach Risikopatient und dann kriegst du irgendwann deinen Termin, egal wer du bist und was du bist.
Das
finde ich gut.
Ja. Natürlich ist das gut.
Ja,
klar, und aber auch wenn man sich überlegt, weil jetzt immer so in Frage gestellt wird im Zuge dieser Versäumnisse, die dann ja auch nun da waren und so, das ist ja nun ein komplexes Problem, ja. Das kann man jetzt nicht mit einer Erklärung, warum da jetzt gerade diese Dynamik herrscht, die man wahrnimmt, das kann man nicht einfach so erklären. Aber die Idee und die.
Das sage ich auch immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das ist ein Komplex und das kann man jetzt nicht, das ist eine eigene Dynamik, die dazu geführt hat, dass die jetzt gerade in die Schnauze gehauen hat. Und das kann man jetzt gar nicht so festmachen, ob jetzt der einen recht oder
nein,
der andere.
Nein, aber was mir wirklich wichtig ist daran, weil in einem Abwasch wird praktisch diese dann doch, finde ich, sehr, sehr gute europäische solidarische Idee in einem Abwasch manchmal so mit wegkritisiert. Und das finde ich total schlecht. Also wenn man wirklich überlegt, dass wir als Europa nun jede Gelegenheit genutzt haben, um alles falsch zu machen, europäisch. Und uns eigentlich entweder uns blockiert haben oder dafür gesorgt haben, dass diese Solidargemeinschaft eben doch nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwann mal vorgestellt hat. Dann haben wir jetzt hier eine internationale Katastrophe, wo wir in Europa mal zusammenarbeiten können. Und dann wird das gemacht mit Gerechtigkeit, weil es ist nun mal so, in einem reichen Markt wie Deutschland und die Ungerechtigkeit, die besteht auch außerhalb von pandemischen Zeiten, dass also ein neues Krebsmedikament, das ist dann eben, weil es ein wirtschaftliches Interesse an diesem Medikament gibt, das ist dann in Deutschland verfügbar für Menschen, die hier zufällig diese Krankheit haben. In einem anderen Land, was vielleicht weniger gut aufgestellt ist, ist das eben nicht einfach so mal verfügbar. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die es immer schon gibt. Und dass man jetzt in diesen Zeiten sagt, wir zeigen uns solidarisch und wir warten halt und wir gucken jetzt unabhängig mal vom Reichtum des Landes, dass wir, so fair es geht, vorgehen. Das finde ich gut und ich finde, da muss man auch aufpassen, was man da kritisiert.
Ich finde, es hat ja auch einen logischen Hintergrund. Wir sind als Deutsche ein Land im Herzen von Europa, umzingelt von Nachbarländern. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt die schnellsten an der Impfkanone sind, aber unsere Nachbarländer glotzen in die Röhre? Das ist ja auch Quatsch.
Das ist ein weiterer Effekt, aber ich finde...
Ja, aber ist ja wirklich auch nicht
logisch.
Ja,
na klar, also genau, wissenschaftlich, medizinisch ist so ein anderes Ding, aber ich finde so dieses... Wir haben noch ganz oft, auch in den letzten Jahren, wie oft hat man über das Gefühl Europa gesprochen? Ja, man weg von der Institution, wie kann man das Gefühl, die Idee, die Mentalität zusammenbringen mit der verwalterischen Organisation der EU. Wie kriegt man das so zusammen, dass beide Perspektiven aufeinander einwirken? Und im Idealfall findet man ein System, was so ein Problem verwaltet, was der Mentalität Europas entgegenkommt. Und wenn man und das muss man gut machen und das kriegt man nicht fehlerfrei hin, aber man muss es doch zumindest wollen.
Ich verstehe das komplett, ja, und ich möchte auch gerne das zu 100% unterschreiben. Trotzdem ist es natürlich jetzt wieder für, sagen wir mal, Europakritiker, ob man das jetzt will oder nicht, wieder das Zeichen, dass man sich quasi lähmt damit und irgendwie...
Das ist eine zynische Ausrichtung, das meine ich. Man lähmt sich eben nicht.
Doch.
Das ist, nein, das ist.
Na klar.
Ist, nein.
Also, wenn wir jetzt egoistisch vorangehen würden, sagen wir, sind eins der reichsten Länder der Welt, her mit dem Zeug, wir kaufen euch das alles weg.
Klar.
Natürlich.
Ja, ist es wenn so. Man ein Arschloch ist, was egoistisch sein will, dann ist das kein Argument, das stimmt. Ich finde aber, das ist ein Argument, was für die Menschen, die im Prinzip eigentlich auch die europäische Idee hochhalten. Für die ist es jetzt mal so eine Art Lackmustest, ob man das dann jetzt tatsächlich unter Ernstbedingungen auch mal macht. Und ich finde es eben gut für Leute, die sich sowieso für nichts interessieren und so ein Impfnationalismus ausbricht und man sagt, wir hier zuerst und so und bla bla bla. Brexit lässt grüßen so. Da gibt es dann einige Gründe zu sagen,
dass Europa mal einen Lackmustest weniger ausstehen muss. Also wenn man jetzt irgendwie mal gesagt hätte, so dadurch, dass man keine, vielleicht auch die Grenzen weg sind innerhalb von Europas, gibt es einen Vorteil darin, auch in der Impfverteilung, in der Beschaffung, dass man da zusammen irgendwie an einem Strang zieht und es dadurch leichter wird, das wäre für mich eine sehr gute Nachricht gewesen. Ja. Ich finde es sehr traurig, dass es jetzt wieder, und das wird man nicht abstreiten können, es geht auf die Rechnung von Europa, dass man irgendwie das sieht, andere Länder, die da autarker funktionieren, haben es leichter.
Ja, klar. Es ist so, ich habe ja nie gesagt, dass wir jetzt hier eine perfekt funktionierende Europamaschine, dass die nicht funktioniert, das ist uns ja wohl klar. So, aber ich finde es trotzdem, ich habe so den Eindruck, wir haben es noch nicht aufgegeben. Und in dem Moment, wo wir halt sagen, jetzt steht hier was Ernstes vor der Tür, jetzt scheiß mal drauf, jetzt nimmt sich jeder, was er kriegen kann und jeder grapscht sich mit seinen finanziell gut ausgestatteten Fingern alles, was er kriegen kann. Und all die, die nicht schnell genug oder reich genug sind, haben halt das Nachsehen. Und dann wird man über so eine europäische Herdenimmunität aus dem reichsten Land heraus schon irgendwie mehr ändern in die ärmeren Länder. In dem Moment, wo man sagt, wisst ihr was, das funktioniert doch sowieso nicht, leck mich am Arsch, dann kannst du Europa sofort dicht machen. Und ich finde gut, dass das eben nicht gemacht wurde. Auch wenn man weiß, es wird jetzt eher komplizierter als einfacher. Aber wir haben eben nur diese eine Chance und ansonsten muss man halt sagen, ja, dann war es das eben mit Europa. Klar, gibt's dann Gewinner und Verlierer, damit muss man dann moralisch auch leben können. Aber damit würde ich moralisch nicht leben wollen. Ich möchte das nicht in die Tonne kloppen. Ich will, dass das weitergeht.
Ich verstehe das komplett und das, wie gesagt, das unterschreibe ich auch so. Ich sehe nur die Gefahr, dass man halt irgendwie im Grunde Europa einen Bärendienst erweist.
Man kann doch nicht den Arschlöchern immer nach dem Mund reden und sagen, ja, guck mal hier. Klar, kannst du denen jetzt sagen, es hat schon wieder, die können sich jetzt hinstellen und sagen, es hat schon wieder nicht funktioniert und so. Ja, klar, dass denen das Spaß macht, dass ein Nigel Farage sich jetzt hinsetzt und sagt, Brexit, geil, super Idee. Ja, aber dass dahinter steht, dass man eben nicht bereit ist, das ist doch eine Mentalität, ist doch eine Grundeinstellung. Das hat doch was mit einer grundsätzlichen Einstellung zu demokratischen Prozessen und zu einer Solidargemeinschaft auch zu tun, ob man sich dem überhaupt noch hingibt.
Aber du zeichnest ja jetzt auch das Bild, als wäre es eine Notwendigkeit der Demokratie, dass man irgendwie der Letzte im Impfpass ist. Nee. So, das ist ja, also das ist die Schwäche. Du hast gerade gesagt, es zeichnet ja eine Demokratie aus, dass man da alle an einem Strang, man wartet auch auf den Schwächsten, in Anführungszeichen.
So ist es.
Das ist aber auch eine Schwäche, die dir um die Ohren fliegen kann und dann fragt keiner mehr nach einer Demokratie, wenn man da nicht aufpasst.
Ja, mag sein. Das Problem ist, dass man, wir überlegen gerade, weißt du, ich bin insofern am verlorenen Posten, als dass ich ja mit der Idee und ich finde die notwendige Idee, das am Leben zu halten und das eben auch mit einer Funktion zu füllen. Wir haben jetzt ein Problem und wir müssen dann europäisch daran gehen und wir haben keine andere Wahl. Mein Argumentationsproblem ist jetzt, dass das nicht alles ideal funktioniert. Das hat es vorher nicht, das wird es vielleicht morgen auch noch nicht. Aber ist dann zu sagen, na gut, dann werden wir jetzt mal vor den Augen der Welt, werden wir das Projekt Europa als gescheitert erklären und zwar so groß, wie es noch niemals dargestellt wurde, dann brauchen wir das nie wieder machen.
Nee, das 100% nicht. Also das sollte Europa nicht scheitern lassen, aber es wäre auch mal gut, eine Erfolgsmeldung im Zuge von Europa zu haben.
Ja, deswegen hätte ich es auch gerne, dass das besser läuft. Es ist aber kein Argument dafür, es nicht so zu tun. Deswegen kann man sich noch mehr, und da bin ich bei dir, darüber ärgern, dass bestimmte Sachen eben nicht funktionieren. Das liegt auch in der Veranlagung, europäisch Probleme lösen zu wollen. Haben wir ganz oft schon festgestellt, dass es nicht funktioniert, weil es eben in der Installation bestimmte Grundvoraussetzungen gab, die das auch sehr schwer machen und so. Das zeigt mal wieder wie ein Kontrastmittel für die Fehler, die man irgendwie noch nicht behoben hat. Ich verstehe schon. Ja. Ich fände es auch besser, wenn das gut funktioniert. Nur jetzt ist der falsche Zeitpunkt zu sagen, naja, also bevor wir da wieder gegen eine Mauer laufen, lassen wir es lieber ganz. Weil dann war's das. Das war dann der finale Akt. Das heißt, das muss man jetzt so machen. Und man muss, wenn das jetzt irgendwann mal geklappt hat und man mit einem blauen Auge davon gekommen ist und es irgendwie hingehauen hat, dann muss man das ernst nehmen und muss sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wenn die nächste in Europa zu lösende Sache auf uns zukommt, und da gibt es ganz, ganz viele, ich will da jetzt nicht das Fass aufmachen, wir haben die komplette Migrationspolitik, Asylpolitik, all das, das läuft ungerecht ab, ungerechter als es eigentlich mal die Idee war in Europa. Und wir müssen uns dann damit ernsthaft auseinandersetzen. Nur wenn wir jetzt schon sagen, wir machen das nicht, dann brauchen wir auch über dieses Problem nicht mehr zu sprechen, dann war's das. Dann ist der Traum geplatzt.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich, ist es eine Anstrengung, die wir jetzt sehenden Auges nochmal auf uns nehmen müssen. Wohlwissend, dass sich einige Europakritiker die Hände reiben und sagen, na siehste, alles Kacke. Und ich hoffe, dass jeder, der da verantwortliche Entscheidungen trifft, sich dieser Verantwortung eben auch bewusst ist, dass es weit mehr ist als nur eine medizinische Verteilung. Und es ist weit mehr als nur eine medizinische Frage, sondern es ist eben auch eine übergeordnete, symbolische Europafrage.
Ich will ja nur sagen, es wäre mal an der Zeit ganz gut, wenn die Politik mal vielleicht ein, zwei Fehler auch europaweit weniger macht, dass das nicht immer an Europa auch hängen bleibt am Ende.
Das ist immer so, aber das ist aber auch ein Problem der Nationalstaaten, dass immer, wenn du was super machst, dann warst du das immer. Wenn man was super macht, dann sagt jeder Regierungschef und sagt immer, ja, das waren wir, haben wir toll gemacht. Ne? Wenn was scheiße läuft, war es immer die EU. Und das ist auch eine Mentalität, wo man auch mal diese und man merkt ja jetzt schon wieder, immer wenn irgendwer in Verantwortung sagt, wir haben einen Fehler gemacht, kriegt das um die Ohren gehaut. Immer wird gesagt, sei doch mal ehrlich und sag, wenn du einen Fehler gemacht hast. Wenn das einer macht, kriegt er aufs Maul. Auch jetzt schon wieder. Immer wenn du sagst, ja, hätten wir mit dem Wissen von jetzt, hätten wir das vor 3 Monaten anders entschieden, kriegt er aufs Maul. Obwohl es total nachvollziehbar ist für jeden, wird trotzdem gesagt, ja, warum hast du das vor 3 Monaten denn nicht anders gemacht? Ja, weil ich diese Information eben noch nicht hatte, die ich hätte haben müssen, um das vernünftiger zu entscheiden, weil ich auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Ganz analog zum wissenschaftlichen Prozess, wie man eben Dinge herausfindet und auch nochmal den Standpunkt ändern kann, wenn man neue Dinge herausfindet. So ist es ja in der Politik auch, wenn man sich etwas zuwendet. Woher soll denn der Gesundheitsminister, der jetzt auch nicht sein Leben lang scharf darauf war, Gesundheitsminister zu werden, sondern er wollte eigentlich Verteidigungsminister werden, jetzt ist er auf einmal Gesundheitsminister und muss sich da reinarbeiten, der will seinen besten Job machen, dann sagt er, ja Mensch, jetzt habe ich auch dazu gelernt und dann kriegt er aufs Maul. Das muss man halt auch auf größerer Ebene dann mal zulassen und sonst wird sich nie ein Regierungschef in noch verantwortlicher Position trauen, den eigenen Fehler zuzugeben und nicht die erste Abfahrt Richtung andere beschuldigen. Und das heißt immer dieses diffuse, kafkaeske Konstrukt EU kann man immer schnell beschuldigen.
Das sind aber auch Leute, die ihr Leben lang auf Macht hinarbeiten, die irgendwie was bewegen wollen. Und das ist halt nun mal ein Job, wo dir Fehler halt nicht so verziehen werden, wie wenn du irgendwie eine scheiß Sendung abgibst.
Ist ja auch richtig so. Ich sag jetzt ja auch nicht, dass jeder da mit Befindlichkeiten dann, also weißt du, dass da jeder mit Samthandschuhen angefasst werden soll. Aber man muss natürlich auch eine Kultur des Fehlers zugeben, in irgendeiner Form mal gestatten in der Öffentlichkeit. Ohne, also man darf ja kritisiert werden, aber man wird kein gutes Bild, man wird auch europaweit, diese 500 Millionen Leute, die werden kein Vertrauen in Europa und in die EU haben, wenn jeder Fehler immer dahin geschoben wird, weil es ist leicht zu sagen, ich war das nicht, das waren die, weil keiner kapiert es richtig. Das ist ja natürlich auch ein Kommunikationsproblem. Es wurde auch nie genug vermittelt. Es ist auch, die europäische Demokratie ist auch nicht ist auch für viele europäische Bürger nicht nachvollziehbar genug und die Beteiligung ist zu indirekt und dann werden irgendwelche Sachen gemacht und dann ist von der Leyen doch Kommissionspräsidentin, hat sich Manfred Weber auch anders vorgestellt und viele Wähler auch. Das sind natürlich Hinterzimmersachen, die nicht dazu beigetragen haben, dass die Leute mehr Vertrauen haben. Ich glaube aber, dass es an jedem Einzelnen ist, das halt zu stärken und das ist jetzt eine Kraftanstrengung, die hundertprozentig. Man weiß schon, das ist ein Kollateralschaden, den man da jetzt machen wird, indem man sich auf die europäische Lösung einstellt. Dennoch unabdingbar und ansonsten wirklich der finale Schlag. Da bin ich überzeugt von.
Jakob, warum bist denn du so leise eigentlich?
Na, ich will nochmal Blick werfen auf die wirklich negativen Folgen der Pandemie und die kann man ganz klar an der aktuellen Staffel vom Bachelor ablesen. Weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass der Bachelor gänzlich... gänzlich in Berlin gedreht wird.
Oh.
Und das hätte ich auch so nicht gedacht, dass für mich als großer Fan der Bachelor-Reihe, Bachelorette oder auch Bachelor, dass das so einen Einfluss hat, dass dann nicht in schöne exotische Länder gereist wird.
Sondern an Cotti oder
was? An Cotti, also um es genau zu sagen.
Playboy
also,
51 aus Reinickendorf.
Es ist wirklich so, die Hauptbasis vom Bachelor, also da, wo die Nacht der Rosen stattfindet, ist ein Club hier, der uns, glaube ich, allen bekannt ist, Spindler und Klatt, der ist hier, glaube ich, Köpenicker Straße am Wasser. Wir fahren fast jeden Tag zur Arbeit daran vorbei. Wir haben da schon in der eigenen Pisse mit einem Glas Bier gestanden.
Richtig.
Und das nimmt für mich den kompletten Zauber des Bachelors, weil es für mich schon so war, und das wird mir jetzt klar, wenn ich das sehe, dass diese ganz spezielle Bachelor-Ästhetik, diese schönen Bilder, das schöne Licht, eine gewisse Exotik, der Charme fremder Länder und von Reisen und von Stränden und von besonderen Orten, das ist offenbar viel mehr Teil der DNA eines genüsslichen Bachelorabends, als ich je gedacht habe.
Es ist halt nicht der geschliffene Diamant, sondern es ist halt der Klops, den
also
man
machen
der
die
nicht
immer so, machen die nicht immer so geile Ausflüge irgendwo hin?
Ja, das machen die jetzt auch, aber jetzt geht's halt so nach Rügen, aber im Winter oder mal nach Sylt. Und jetzt ist es so, die sitzen da jetzt in diesem Spindler und Klatten, da ist dann so eine Sektpyramide aufgebaut, dann steht da so das braune Ikea-Sofa, was wir auch im Büro haben. Und auf einmal wird aus diesem feinen, von dieser feinen Veranstaltung Bachelor, guckst du im Grunde wie, als ob du selber im Club stehst, so prollst beim Balzen zu. Und da ist so richtig für mich der Stecker gezogen.
Aber sag mal, ist es nicht eigentlich für die Zuschauer, ist blöd, ne? Verstehe ich. Aber für die Teilnehmer ist es nicht irgendwie eigentlich gut, dass sie praktisch schon mal so vorgelebt bekommen, wie es ist, wenn sie wieder zu Hause sind? Weil die trennen sich ja immer sofort, ne? Weil es ja klar, sobald dann auf einmal die Palme dann ins Blickfeld hängt und nicht mehr irgendeiner aus einer Kokosnuss
einbringt. Du hast nicht mehr diese Urlaubsverliebtheit, weil der Urlaub wegfällt.
So, genau. Das heißt, man lernt sich sofort unter Realbedingungen kennen und kann dann auch mit der Enttäuschung des ganz normalen, der ungeschminkten Wahrheit besser umgehen. Oder
aber
so. Die müssen nur einen Bogen machen ums Matrix, nicht, dass sie den Berlin Tag und Nacht noch in die Arme laufen. Ne?
Aber ich möchte eigentlich... Ein
Crossover der Scheiße.
Habe ich so überlegt, wie kann man dem Problem begegnen, dass es für mich so schwer guckbar ist? Und dann finde ich dann, wenn man den Hebel dahin schiebt, dann auch bitte ganz. Weil beim Bachelor bin ich überzeugt, da wird immer aus jemand, der im Fitnessstudio am Tresen arbeitet, wird dann immer sowas wie CEO. Ne? Also die wandeln alles in vermeintlich aus ihrem Blickwinkel cooler um. Mhm. Und ich weiß auch, da trägt keiner seine privaten Sachen. Sondern die haben halt immer, die sind durchgestylt von oben bis unten. Und wenn der normalerweise als Fitnesstrainer am Tresen wird, der halt so ein Hoodie tragen, dann trägt er halt jetzt hier nur einen Armani-Anzug.
Ja.
Und ich wäre dann dafür, wenn schon scheiße altes Sprichwort, dann mit Schwung, dann lasst die doch auch ihre normalen Klamotten tragen. Dann räumt da mal 70% vom Licht raus. Und dann gucken wir uns das wirklich mal an, wie das eben ist, das ganze Elend. Und dann hört doch auf, da nach Rügen zu düsen.
Ja, also aber dann sind wir doch eigentlich kurz vor die Sexbox. Ja. Oder? Also da wird da jedem irgendwo so eine Liebeskugel reingedrückt und geguckt, was rauskommt, und dann hältst du halt einfach mal hart drauf. Das ist so die alte RTL-Taktik. Ne?
Ja.
Da habe ich nämlich übrigens auch rausgefunden, dass, ich weiß nicht, ob die das bei so diesen Reality-Sachen wie Bachelor auch machen, weißt du, wenn du richtig geile O-Töne haben willst von so Leuten, ne? Was du dann machst, ist, du stellst eine Frage und sagst, weiß ich, und wie geht's? Und die sagen so, gut. Und dann hörst du nicht auf zu filmen.
Mhm.
Das heißt, der Redakteur und der Kameramann und der Tonmann, das ist so eine stille Absprache, dass die einen Unsicherheitsmoment beim Gefilmten herstellen, indem sie, als wäre es das Normalste von der Welt, einfach nicht aufhören zu filmen, als müsste und dann denjenigen, den interviewt, in die Verlegenheit bringen, offenbar war die Antwort wohl noch nicht gut genug.
Mhm.
Und dann fangen die an, Scheiß zu reden. Und dann wird der erste Teil weggeschnitten. Weißt du? Und das ist dann der O-Ton, den man gegeben hat. Und man denkt, was quatscht die denn da? Naja, weil man halt eben aus Unsicherheit der oder die dann einfach noch so weiterreden lässt.
Ja, aber das kommt einfach, selbst wenn sie sich nicht um Kopf und Kragen reden, zumindest machen sie dann, sie gucken verunsichert, sagen dann so, oder? Und dann Schnitt und nichts.
So haben die kompletten 90er Jahre mit Nadel gedreht.
Mhm. Aber das machen die auch bis zum Erbrechen, wenn der Bachelor sagt, was weiß ich, ja, und da war schon eine besondere Spannung mit der Simone. Da ist ja der Punkt, Und dann ist noch 21:22 und dann sieht man noch so, wie das Gesicht so nachdenklich entgleist. Und dann kommt wieder der nächste Charted. Das ganze Ding ist auch voll gedonnert mit Musik. Es ist unglaublich, muss man darauf achten. Da gibt's fast keine Sekunde, wo nicht irgendein Rummelhit läuft. Ne? Also wirklich nacheinander durch. Und es ist einfach irgendwie kein Genuss mehr.
Das haben
mehr.
Sie sich von Scorsese abgeguckt.
Absolut, so wird's gewesen sein.
Ja, der hat auch so schon angerufen und gesagt, seid ihr bescheuert? Warum klaut ihr meine Sachen?
Hexenkessel.
Arschlöcher.
Hexenkessel Bachelor.
Bachelor. Ja. Arschlöcher aus dem Spindler und Klatter, hat Scorsese gesagt. Das guckt er sich nicht mehr an.
Also könnt ihr euch ja mal anschauen und entscheiden, wie ihr das seht. Also es fehlt der Zauber.
Was guckt denn ein Klaashäufer Umlauf aktuell?
Aktuell? Was ich so geguckt habe, warte, lass mich mal.
Wir haben es ja schon mal festgelegt, dass du King of Queens noch nie geguckt hast, ne?
Nee, weil, weißt du warum?
Dass du mal mit den Basics anfangen.
Ich habe überhaupt kein Problem. Das Ding ist, es klingt jetzt komisch und so, und das ist auch gar nicht so eine, ich will jetzt damit keine Trotzreaktion hier hervorrufen bei irgendwem. Ich gucke mir nicht so oft witzige Sachen an. Ich habe jetzt, es ist einfach so, ich gucke mir halt nicht so oft witzige Sachen an. Ich habe mir jetzt die Doppelfolge Jerks, habe ich mir jetzt angeguckt. Ja. Da kann ich wirklich kaum hingucken. Ich finde es sehr, sehr witzig, sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich körperlicher Schmerz für mich. Und dann gucke ich irgendwas mit Crystal Meth oder so. Also ich habe jetzt wieder da bei Netflix habe ich irgendwie geguckt, wie den Aufstieg von Crystal Meth. Und sowas interessiert mich. Also ich gucke tatsächlich wahnsinnig ernste, meistens ganz schlimm katastrophale Sachen. Und ich bin ganz wenig empfänglich für witziges Fernsehen und ich muss mich richtig aufraffen, mal was Witziges zu gucken. King of Queens, glaube ich schon, dass das witzig ist. Ne? Bin ich vollkommen überzeugt davon, dass das auch meine Art von Humor sein kann. Es gibt nur keine Stimmung, in der ich mir das zu Hause anschmeiße. Das würde ich wirklich nur so im Flugzeug gucken, wenn ich alles andere leer geguckt habe.
Ich schmeiß King of Queens eigentlich standardmäßig an. Ich komme heim. Und dann King of Queens. Läuft einfach im Hintergrund King of Queens die ganze Zeit.
So wie Radio?
Ja, wie Radio.
Das war ja schon mal gar nicht.
Statt Clubhouse. Was ist wohl besser?
Ich weiß nicht, aber ist das nicht so ein, ist das nicht ein bisschen, ich meine es jetzt auch nicht so provokant, wie es klingt, aber nach Hause kommen, Fernseher an als Bedudelung, ist das nicht ein bisschen wie bei der Assis?
Das ist mir egal. Es ist einfach das wohlige Gefühl, dass mich jemand kennt und ich jemand kenne.
Die kennen dich doch gar nicht.
Ich kenne jeden Spruch, ich kenne jeden Satz, den sie sagen, ich kenne jeden Lacher, ich kenne jede Pointe. Und das ist ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten.
Also ich frage mich immer, es gibt doch auch manchmal so Leute, die gegen die Einsamkeit, es kommt dann immer so aus Japan und so, ne? Aber dann hast du, früher gab es wirklich CDs, mittlerweile gibt es wahrscheinlich Apps, mit so Alltagsgeräuschen. Das heißt, wenn du zu Hause bist und jetzt eben nicht King of Queens anmachst, sondern du willst hören, wie einer im Nebenraum mit Geschirr klappert oder einer macht eine Schranktür auf und zu oder im Hintergrund geht mal eine Toilettenspülung. Also so Zeugs, was man hört, wenn man nicht alleine zu Hause ist. Mhm. Und es gibt CDs, die das einem symbolisieren. Und du gehörst ja auch zu denen, die sich selber so weit manipulieren können, dass du besser einschläfst, wenn du dir Regengeräusche anmachst.
Ja.
Ohne, dass es in echt draußen regnet. Weil meine Gemütlichkeit und meine tatsächliche Beruhigung kommt ja durch den Fakt, dass es draußen wirklich regnet. Dadurch ist es ja drin auch wirklich gemütlich und ich kann wirklich besser schlafen. Aber ich kann doch nicht mehr Regengeräusche anmachen und dann besser schlafen.
Das ist, ich kann es dir genau erklären. Es ist ja, auch Regen ist ja nur White Noise.
White Noise, okay, ja.
Und es geht doch eigentlich in all den Sachen, die man zum Einschlafen nutzt, wie zum Beispiel auch die App, die wir heute vorgestellt haben, by the way, die ist, da geht es ja nur darum, das Gehirn abzuschalten. Dass man irgendwie nicht mehr drüber nachdenkt, oh Scheiße, was muss ich alles morgen machen? Wen muss ich anrufen? Was für Probleme kommen in Zukunft? Ja. Was für Probleme hatte ich? Oh. Sollte ich und muss ich nicht mal zum Arzt? Und jogge ich genug? Und esse ich gesund? Das wird alles ab, weil du gar der Regen über der übertönt diese Gedanken und dadurch kannst du einschlafen. Deswegen funktionieren diese White Noise Geräusche. Da reicht auch eine Flugzeugkabine, da reicht ein Föhn, da reicht ein Ventilator. Alles, was einen permanenten monotonen Ton in dein Gehirn reinhaut, lässt die Gedanken raus.
Ja, okay, ich verstehe. Das heißt also, es ist praktisch wie so eine Art...
Oder die Lacher bei King of Queens. Das sind nämlich so Oldschool-Lacher, die es anhören wie so Wellen am Strand.
Ja. Das ist so, also es ist im Prinzip ist das wie diese, wie ich habe mir noch beim Hauptbahnhof BER, da haben sie immer, damit kein Schimmel in den U-Bahn-Schächten entsteht, haben die immer so Geister-U-Bahn durchfahren lassen. Also damit so ein bisschen Luftzug da drin ist und so. Ist das so ein bisschen?
Wahrscheinlich.
Lässt du dir so
die Geister-U-Bahn im Hirn.
Die Geister-U-Bahn in Schmitz Kopf.
Sollen wir jetzt noch eine kleine Entspannungsübung machen?
Ach, mit deiner Meditation wolltest du noch? Ja, also, sag erstmal, wofür das gut ist und warum man das braucht.
Na, also ich bin eigentlich seit dem Moment, wo ich dann die erste Mahlzeit ausgelassen habe, bin ich aggressiv. Ich habe gesagt, Mensch, ich bin doch eigentlich ein ausgeglichener Typ, aber ich bin auch nur ausgeglichen, weil ich den ganzen Tag leckere Sachen fresse. Schmitti, tu die Scheiße weg! Tu das Teilchen weg,
Schmitti. Will und erst, dass wir einen Grund haben zum Meditieren.
Ja, den haben wir jetzt. Mhm. So. Und da ist mir auf einmal, man muss was gegen die Aggression tun. Und vor jeder Yogastunde, bin kein Yoga-Fan, also es ist, glaube ich, nichts für mich, aber was ich toll finde, ist so diese Begrüßung der Teilnehmer. Und dann sollen die Teilnehmer erstmal so ihre Mitte finden. Und da werden immer dieselben Sachen gesagt. Ist mir aufgefallen. Und was mir auch eigentlich nicht passt und was mich dann schon wieder sehr, sehr aggressiv macht, man wird immer geduzt. Die gehen in meinen Kopf rein und duzen mich da, in meinem eigenen Kopf. Die sagen so Sachen wie, du hast sicher heute schon einen vollen Tag gehabt, hast das ein oder andere erledigt und jetzt bitte ich dich, mal den Tag ein bisschen vorbeiziehen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du jetzt mal die Gedanken, die vielleicht reinkommen, nicht festhältst, sondern die einfach mal vorüberziehen lässt. Atme da einfach mal hin in deine Mitte. Lass einfach mal die Gedanken jetzt los. Lass die Gedanken los, Klaas!
Was ist ich?
Du sollst sie loslassen.
Leck mich am Arsch, warum bist du so aggressiv?
Weil ich auch sauer bin.
Du weißt, wie du nämlich bist. Du bist wie so einer, der so Leute hinter sich schart, der dann so eine Art spirituelle Gruppe da aufmacht.
Oh, das
alle
will
Leute
ich
rennen hin und her und ganz am Ende zwingst du uns alle zum Suizid.
Ja.
Weißt du, so einer bist du nämlich.
Erstmal könnt ihr abdrücken. Ne. Erstmal gibt's Knete für den Guru. Jetzt legt mal hier jeder alles auf den Tisch, was er mit hat. Weil ich hab euch heute, auch das muss ich jetzt auch mal sagen, auch die ganzen Zuhörer, ich hab euch heute so spirituell inspiriert. Durch meine Stimme und durch mein Wissen und durch das, was ich euch von meiner Saftkur gesagt habe. Ihr seid alle jetzt schon Level drüber und da will ich, dass ihr ab...
An dieser Stelle ist Jakob Lund ausgerastet. Deshalb hat er Studio Bummens gebeten, hier gefällige Musik einzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Kannst du mir noch nicht in die Schnauze heben?
Und jeder von euch hat's verdient.
Oh.
Ihr habt euch jetzt mal eine gefangen. Jetzt hat's also, mal geknallt hier.
Also mir reicht es für heute. Also von mir aus können wir jetzt hier dicht machen.
Wir könnten noch über deine Wettsucht reden.
Das machen wir nächste Woche.
Ja?
Ich möchte nur mal...
Schlechter wird's nicht mehr. Lass uns jetzt beenden.
Einen kleinen Teaser nur mal. Ich finde es das allerletzte, wie ihr meinen Weakspot ausnutzt und wie ihr mir hier wie die Hütchenspieler, wie so Arschlöcher, die so ein, also weißt du, ich fühle mich wie so, ihr seid so zwei Jünglinge, die so einen alten Mann ausnehmen.
Schmitti,
weißt
meinst
du? Weißt du, so, dem immer sagen, wie toll er ist und wie cool er ist und dann immer bei dem auf dem Sofa sitzen und dem zu Hause irgendwie den teuren Fusel wegsaufen. Ne? So,
Schmitti, meinst du, wir werden das Thema nächste Woche besprechen? Also ich sag ja.
Ich sag ja.
50 Euro ja.
50 Euro.
Klausi? Klar.
Bin ich dabei. Tschüss.
Tschüss.
Das war Backwatch Berlin. Alles Liebe.
Alles Gute. Ciao.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.